Hey Leute, ich bin's wieder, euer Felix von Flixbox.de und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixel-Stammtisch-Podcasts mit mir und dem
Marc
und dem
Fabian.
Heute geht es um die E3 und zwar nur um die E3 und deswegen bis gleich. Und da sind wir wieder. Ja, wir haben als großes Thema nur die E3. Wir wollten ja eigentlich 3 Wochen Zeit lassen seit dem letzten Podcast. Sind halt 4 draus geworden, aber wer zählt schon mit? So, wir gehen das Ganze chronologisch an. Heißt, wir fangen von der ersten Pressekonferenz an und gehen dann bis hin zur letzten. Die erste Pressekonferenz, die ja eigentlich gar nicht zur E3 gehört hat, sondern was eigenes war, war die EA Play. Wir zählen sie trotzdem dazu, weil es jeder so macht. Also, die Pressekonferenz von EA. Ja, es wurde natürlich mal wieder viel Sport gezeigt, unter anderem auch FIFA 17 und Madden 17, darauf haben sie sich diesmal konzentriert. Es war nicht Pelé da, diesen Cringe haben sie allen erspart. Es gibt eine große Neuerung bei FIFA 17, über die ich sprechen möchte, und zwar gibt es jetzt einen Story-Modus, wie es ihn schon lange bei NBA 2K gibt. Man spielt nämlich Alex Hunter, ist aufstrebender Fußballer, man spielt dann eben diese Person, es gibt Dialogoptionen und so weiter. Und versucht sich dann in der Premier League durchzusetzen. Bisher nur die Premier League. Dafür haben sie aber auch die ganzen Trainer aus der Premier League eingescannt und so weiter. Und es sieht alles sehr gut und realistisch aus. Also hat jetzt FIFA auch einen richtigen Story-Modus. Nachteil, man kann noch keinen eigenen Namen vergeben. Man kann das Aussehen noch nicht verändern. Das wird dann wahrscheinlich im nächsten Teil als große Neuerung vorgestellt, wie es EA halt immer macht. Gameplay-mäßig gibt es nicht viel Neues. Es gibt neue Ecken, Freistöße und Einwürfe. Und sonst halt das übliche, ja, wir haben Verteidigung verbessert, wir haben Sturm verbessert, bla. Da tut sich nicht wirklich viel. Aber eine große Neuerung, die sie auch ungefähr 100 Mal auf dieser Pressekonferenz erwähnt haben, FIFA 17 läuft jetzt wie jedes andere EA-Spiel, glaube ich auch, auf der Frostbite-Engine, wodurch es echt schon mal besser aussieht. Finde ich ganz gut, weil die jetzige hatte dann noch so ein, zwei Probleme. Ja. Ich finde die Neuerung vom Story-Modus echt gut. Ich freue mich darauf, weil ich auch gerade NBA 2K 2016 spiele und da den Story-Modus mal gesehen habe und der war halt wirklich, wirklich gut. Ich hoffe, dass EA da drankommt und als FIFA-Fan freue ich mich da auf FIFA 17. Werde mir allerdings keine Kack-Collectors Edition holen, wo man dann einfach nur Ultimate Team-Boni bekommt. Mache ich nicht EA. Sorry for that. Ja, ihr müsst ja eh nicht so sagen, ist FIFA. Machen wir weiter mit EA Originals. Ja, ihr kennt bestimmt alle dieses unglaublich süße Spiel Unravel, über das wir auch geschwärmt haben nach der Gamescom. Und EA ist jetzt so ein bisschen auf die Indie-Schiene aufgestiegen und hat wieder ein Spiel vorgestellt von einem kleinen Entwickler namens FE. Und irgendwie spielt man da einen Fuchs. Und mehr sieht man im Gameplay-Trailer nicht. Ja, erzählt doch mal, wie hat euch das Ganze gefallen? Weil das EA Indie-Entwickler unterstützt und dass es gut ist, ich glaube, da sind wir uns alle einer Meinung. Ja, also wie fandet ihr das Ding?
Also ich fand es sehr interessant. Man hat gameplay-technisch jetzt noch nicht unglaublich viel gesehen, aber man hat die Grafik gesehen. Mir hat der Artstyle sehr gefallen, muss ich sagen. Also es war auf jeden Fall sehr schön. Und ich kann mir vorstellen, dass das so eine Art Rätselspiel ist, so ähnlich wie es Unravel ja auch ist. Und dann wäre ich auf jeden Fall interessiert.
Ja, also ich teile da Fabians Meinung. Was mir noch aufgefallen ist, im Gegensatz zu Unravel, muss man natürlich sagen, dass das Ganze so ein bisschen Richtung Open World ausgesehen hat. Dass du dich frei bewegen konntest und nicht einfach nur von links nach rechts läufst.
Ja, natürlich. Es war ja auch in 3D. Also man konnte sich in der 3D-Welt bewegen, genau. Nicht wie in Unravel, nur in der 2D-Welt.
Ja, aber sah auf jeden Fall interessant aus. Auf jeden Fall wollte ich jetzt nochmal sagen, dass ich auf jeden Fall sage, weil das sage ich so schön oft. Eine gute Sache, dass die Indie-Entwickler unterstützen. Dann machen wir mit dem nächsten nicht ganz so indie-mäßigen Ding weiter, was EA denn erwähnt hat. Und zwar, was Star Wars angeht. Ja, wie Fabius so schön im Vorgespräch gesagt hat, sie schlachten die Franchise weiter aus. Sie wollen zu Battlefront, Galaxy of Heroes und The Old Republic noch neue Sachen bringen. Nächstes Jahr soll allerdings schon ein neues Battlefront rauskommen. Und Visceral, die Macher von Dead Space und Respawn Entertainment, die Macher von Titanfall, arbeiten beide jeweils an Action-Adventures im Star-Wars-Universum, die allerdings erst frühestens 2018 erscheinen soll. Ja, was sagt ihr zu dieser ganzen Star-Wars-Ausschlachtung? Freut ihr euch darauf, wieder gute Star-Wars-Spiele zu haben oder wird es jetzt einfach schon zu viel?
Also ich selber bin ja ein großer Star-Wars-Fan und ich habe Angst, dass sie es ein bisschen übertreiben von dem, was man jetzt schon hört. Ich denke, Star Wars ist ein Genre, was man gut und gern mal spielen kann, aber das ist jetzt kein dauerhaftes Genre für mich.
Okay.
Also für mich wird es zu schnell zu ausgelutscht.
Also die DLCs für die derzeit vorhandenen Spiele finde ich gar nicht so schlecht. Also gerade Star Wars Battlefront, das derzeitige, braucht DLCs, so wie ich es mitbekommen habe, weil es mega wenig Content bietet. Dass sie jetzt schon 2017 wieder ein neues machen wollen, finde ich jetzt nicht so toll. Weil das dann schnell in die Richtung Call of Duty geht.
Ja, dieses jährliche, wovon sie eigentlich zum Beispiel mit Battlefield dann wieder so ein bisschen weggegangen sind.
Ja.
Naja, sie probieren es halt wieder. Mal schauen, was daraus wird. So, apropos Respawn Entertainment. Titanfall 2 wurde angekündigt, nachdem der erste Teil ja doch sehr beliebt war, allerdings relativ schnell Spielerzahlen verloren hat, da der Multiplayer zwar Spaß gemacht hat, aber halt keine Langzeitmotivation geboten hat, wird es im zweiten Teil nun eine Singleplayer-Kampagne geben, über die sich die meisten Leute auch schon freuen. Titanfall 2 kommt am 28. Oktober für PC, Xbox One und dieses Mal auch für die PS4. Ja, der Trailer sah vielversprechend aus, sieht halt aus wie das, was Titanfall schon gemacht hat. Spaßiger Shooter mit den Titans. Die Titans sind halt langsam, haben dafür mehr Kraft und als Spieler ist man halt ganz schön schnell und kann coolen Shit machen. Aber mehr ist es, glaube ich, dann auch nicht als dieser recht spaßige, gut aussehende Shooter, oder?
Ja, also sie haben halt diese viele Elemente, wie zum Beispiel, dass man an den Wänden laufen kann und so, haben sie schon, die halt andere Shooter nicht haben. Oder diese riesigen Sprünge und Seilzüge und was sie da alles gezeigt haben. Das macht das Ganze, glaube ich, ein bisschen dynamischer, aber ich weiß nicht, ob das ein Spiel halt trägt. Das ist für mich so die Problematik.
Was ich mich frage ist, diese ganzen Feature, die du jetzt angesprochen hast, hat Titanfall ja vorgemacht im Endeffekt. Und COD hat es ja dann übernommen in den neueren Teil mit den an der Wand laufen und mit den hohen Sprüngen. Was ich mich noch frage, die Leute hatten bei COD jetzt schon keine Lust mehr auf Zukunftsszenarien. Und Titanfall ist ein Zukunftsszenario.
Ich glaube, das hängt eher dann von der Reihe ab, dass die Leute bei Call of Duty lieber was anderes sehen wollen als das und bei Titanfall dann halt wieder Titanfall. Ich weiß nicht, ob es dann so gut einschlagen wird, weil eben die Spielerzahlen so schnell abgenommen haben. Aber so erstmal vom Trailer sieht es auf jeden Fall in Ordnung aus. Sagen wir es mal so, Fans werden eh zugreifen. Ja. So, dann kommen wir zu Mass Effect Andromeda. Ja, da gab es keinen richtigen Trailer. Es war so ein Behind-the-Scenes, wir machen hier coolen Shit-Trailer, wo man so ein bisschen was vom Spiel gesehen hat. Man spielt anscheinend jetzt eine Frau. Ich bin nicht so ganz in der Mass Effect Story drin. Ich habe den ersten Teil mal ein paar Stunden gespielt. Ich weiß, dass es immer um Captain Shepard geht. Anscheinend ist der jetzt nicht mehr dabei, weil die Story, glaube ich, nach dem dritten abgeschlossen war mit den DLCs. Und jetzt entsteht was Neues. Man ist aber auf Andromeda, was sehr gut aussah. Und auch sonst sah das, was man gesehen hat, sehr schick aus. Fabi, du warst auch beeindruckt von dem, was man gesehen hat. Stimmt das so?
Ja, das kann man so sagen. Also ich fand, auch von der Story fand ich es recht interessant, was sie gezeigt haben, dass man halt auch dieses System, dass halt die Menschen sozusagen neue Planeten erkunden müssen und da eben sozusagen neue bewohnbare Fläche finden müssen, finde ich so als generelle Story recht interessant. Grafik war natürlich auch umwerfend und ich denke, auch ich als jetzt nicht unbedingt Weltraumfan war da schon beeindruckt von und könnte mir auch vorstellen, sowas mal zu spielen.
Wie sieht's bei dir aus, Marc?
Bei mir sieht's genauso aus. Also gerade jetzt, sie haben es ja im Trailer gesagt, dass sie so einen Fokus auf eine lebhafte Welt legen wollen, in der man sich verlieren kann, finde ich halt super, weil es auch so ein bisschen in Richtung Fantasy-Spiele geht, wo du so eine große Welt hast. Deswegen finde ich schon ziemlich interessant.
Ja, sah auf jeden Fall gut aus und auch hier wieder die wunderbare Frostbite-Engine. So, dann hier noch Madden NFL, das hatte ich vorhin schon erwähnt. Und Battlefield 1, ja, da gibt es einen neuen Trailer zum Multiplayer und ein paar mehr Infos. Dieses Mal soll es wirklich dynamisches Wetter geben. Also nicht wie bei Battlefield 4, wie du es vorhin schon so schön erklärt hast, dass dann irgendwie immer in Minute 10 Regen kommt oder sowas. Das wird jetzt wirklich dynamisch sein. Es soll noch mehr zerstörbare Objekte geben. Und ja, es gibt gepanzerte Züge, es gibt Luftschiffe, auch gern Zeppelin genannt. Es gibt einen coolen Shit, den es im Weltkrieg gab. Das hört sich ein bisschen komisch an, wenn man das so sagt. Ihr wisst, was gemeint ist. Ja, dieses Mal nicht Seven Nation Army. Fandet ihr den Trailer trotzdem gut?
Ich fand ihn trotzdem gut. Also es ist halt ein Shooter, interessiert mich jetzt persönlich nicht so sehr. Aber die Grafik war natürlich wieder 1A. Und gerade die Sachen, die damals halt üblich waren, die alten Motorräder, Panzer und so, hatte schon irgendwie einen gewissen Flair.
Zuvor auch so während dem Essen wirklich, das ist doch schon auch irgendwie alles ganz nett hier. Ja, ja. Fabi, du als Battlefield- oder Ex-Battlefield-Spieler, greifst du wieder zu?
Also ich denke, ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Ich weiß nicht, ob ich mir gleich zum Release kaufen werde oder ein bisschen warten, bis es dann noch ein bisschen billiger wird und man da halt irgendwelche Angebote mit Season Pass oder so bekommen kann. Aber ich bin auf jeden Fall ziemlich gehypt und ich freue mich drauf. Mir gefällt das Setting persönlich auch sehr gut. Und von dem, was man auch schon an dem Gameplay gesehen hat, sieht es ziemlich cool aus.
Ja, das war's dann abschließend zur EA Play, beziehungsweise E3-Pressekonferenz von EA. Ja, kurz gesagt, was haltet ihr von den Ankündigungen von EA? Irgendwas dabei, was euch besonders erfreut oder ist es eher alles so bla?
Also mich freut persönlich halt, was du auch schon gesagt hattest, dass sie Indie-Spiele mehr fördern wollen. Alles andere ist halt für mich so, ich mag keine Sportspiele, ich bin jetzt nicht mehr so der große Fan von Shootern, deswegen war es für mich eher so, Bis auf Andromeda, also Mass Effect Andromeda.
Ja, bei dir, Fabi?
Ja, also Battlefield 1 und Mass Effect und die Indie-Spiele. Also für mich war schon einiges dabei, muss man sagen.
Das hört sich doch erstmal gut an. Ja, ich muss sagen, FIFA, ich bin positiv überrascht von dem Story-Modus, sonst für mich eher nichts. Dann geht's weiter mit Ubisoft und die haben am Anfang sehr viel über Tom Clancy's The Division geredet. Unter anderem haben sie eine Erweiterung vorgestellt und. Ja, The Division funktioniert. Wir mögen es nicht so, beziehungsweise spielen es auch einfach nicht. Dazu wurden DLCs angekündigt. Wer es spielt, kann sich drüber freuen. Wir können da dazu weiter nichts sagen. Dann Just Dance 2017 wurde angekündigt, erscheint im Oktober für alle Plattformen und für die Nintendo NX im nächsten Jahr. Ja, ist halt ein Just Dance, um es mal ganz einfach zusammenzufassen. Dann kommen wir zum ersten Interessanten, was Ubisoft hatte, nämlich zu Star Trek Bridge Crew VR. Nämlich kann man da jetzt auf der Enterprise bei der Brückencrew dabei sein in einem VR-Spiel. Und wie fandet ihr, sah das denn aus? Also ich fand, die Grafik an sich, es hat halt keinen Stil, es sollte halt irgendwie realistisch aussehen, sah da eher ein bisschen crappy aus. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt viel Spaß macht, da nur auf der Brücke zu sein, weil also Star Trek hat ja seine Faszination in den Filmen auch schon durch die Action. Auch wenn es nicht unbedingt immer so Kampfsequenzen sind, die die Action darstellen, sondern auch mal irgendwelche diplomatischen Beziehungen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht, ob das im Spiel so gut rüberkommen kann, vor allem, weil die Grafik halt echt ein bisschen kacke aussieht, um ehrlich zu sein, oder was meint ihr?
Ja, also gerade die Brücke sah jetzt nicht so toll aus. Man hat auch, meine ich, einen kurzen Blick nach draußen ins Weltall gesehen. Der sah okay aus, aber so auf der Brücke sah schon ziemlich crappy aus. Und ich frag mich auch. Also klar, ich weiß, was wir mit dem Spiel erreichen wollen. Vielleicht dieses Feeling, was du hast als Kapitän jetzt von der Enterprise. Aber ob das wirklich so gut funktioniert als Spiel, bezweifle ich.
Ja, und du, Fabi?
Ja, also ich bin mir da auch eher unsicher. Ich bin ja persönlich jetzt auch nicht so der Star Trek-Fan. Aber ich denke schon, dass das für Fans auf jeden Fall was sein wird. Auch wenn die Grafik jetzt vielleicht nicht so toll ist und man sich da nicht so reinleben kann. Ich denke, das wird doch schon ganz nett.
Okay, ganz nett wird vielleicht auch das nächste Spiel, über das du uns berichten darfst. Eagle Flight, was ist das, lieber Fabian?
Also Eagle Flight war ein Spiel,
das ist ein Spiel, wird noch kommen.
Wird noch kommen, ist in der Produktion. Man selber steuert einen Adler per VR-Headset. Und mit diesem Adler muss man eben, es wurde ein Spielmodus vorgestellt, bei dem man eine Flagge erobern musste und diese dann eben an einen Zielpunkt bringen muss. Und da gibt es dann halt so Verfolgungsjagden von Adlern durch Paris. Und es sah schon ziemlich cool aus. Es sah actiongeladen aus. Wird jetzt, denke ich mal, nicht das Spiel, was man jahrelang spielt. Aber ich denke mal so für zwischendurch und gerade so als VR-Erlebnis wird es auf jeden Fall sehr cool.
Ja, ich denke, dass ich mich danach vielleicht übergeben muss. Der liebe Marc bestimmt auch. Aber sah auf jeden Fall interessant aus. Die Grafik hat mich nicht so ganz gehuckt, weil es kein richtiger Stil war. Aber fürs Echte sah es zu kacke aus. Da vielleicht noch mehr in eine stilistische Richtung gehen, dann sieht es auch insgesamt irgendwie stimmiger aus, fand ich. Was hältst du von der ganzen Sache, Marc? Hast du Bock, jetzt als Adler durch Paris zu fliegen?
Nein, aber ich finde es trotzdem eine coole Idee, dass man das VR auch wirklich ausnutzt. Ja.
Ja. Dann zu einer anderen wirklich coolen Idee kommen wir jetzt, nämlich zu South Park The Fractured But Whole. Oder anders gesagt, The Fractured But Whole. Oder wie es im Deutschen heißt, South Park die rektakuläre Zerreißprobe. Ja, es gibt nach South Park, der Stab der Wahrheit, gibt es jetzt ein nächstes Spiel, das am 6. Dezember 2016 erscheinen wird von den South Park-Machern für PC, Xbox One und PS4. Und wenn man sich's vorbestellt, bekommt man sogar noch das erste Spiel South Park, der Stab der Wahrheit, gratis dazu. In der Stab der Wahrheit ging es ja so ein bisschen darum, Rollenspiele zu verarschen. Und in direktakuläre Zerreißprobe verarschen sie jetzt so ein bisschen die ganzen Superhelden-Franchises und es entsteht sozusagen ein Civil War zwischen den Kindern, die man aus South Park kennt. Ja, war wieder sehr lustig, der Trailer. Ich glaube, ich werde es wieder nicht spielen, aber es hat auf jeden Fall, glaube ich, ein großes Publikum. Und das erste Spiel hat mich auch positiv überrascht, auch spielerisch. Und ich denke, dass sie da einen richtigen Weg gefunden haben, für die South Park-Spiele das Ganze umzusetzen. Oder was mit ihr?
Also bei mir ist halt so das Ding, ich habe den ersten Teil mir nicht gekauft, aber ich habe mir ein Let's Play davon angeschaut, was halt eigentlich ziemlich asozial ist, weil das Spiel ist halt basierend nicht auf dem Gameplay, sondern halt auf der Story, auf den Witzen und allem Möglichen. Und es war sehr cool. Ich bin motiviert, mir den zweiten Teil zu kaufen. Ich bin auch ein großer South Park-Fan. Was halt auf jeden Fall nicht wieder passieren darf, ist, dass in Europa alles wieder zensiert wird und einfach von ja, 20 Cutscenes nur noch 6 zur Verfügung sind oder so. So war es ja beim ersten Teil. Das wäre halt extrem schade.
Ich glaube, da sind sie diesmal vielleicht auch ein bisschen mehr hinterher. Ja, Marc, was hältst du von South Park, dem Spiel?
Also ich finde es toll, ich fand den Trailer wirklich gut und ich habe den ersten Teil auch nicht gespielt. Vielleicht hole ich das jetzt nochmal nach und wahrscheinlich hole ich es mir dann.
Okay, dann kommen wir zum nächsten Ding, einer ganz abgefahrenen Sache. Und zwar ist Ubisoft ja in den letzten 2-3 Jahren dafür bekannt, auch mal interessantere DLCs rauszubringen. Und zwar unter anderem mit Far Cry Blood Dragon, dem abgefahrenen 80er-Jahre-DLC für Far Cry 3. Und jetzt wird es ein ähnliches Add-on geben für Trials, der Motorrad-Serie, wo man dann so coole Jumps machen kann und so weiter, nämlich Trials of the Blood Dragon. Sieht wieder sehr abgespaced aus und ja, ich glaube für alle Trials-Fans, das ist ein sehr, sehr schönes Add-on. Viel mehr müssen wir dazu nicht sagen. Wenn man Trials hat, denke ich, dass sich das lohnt, es zu holen. Dann wird es zu Growing Home eine Fortsetzung geben, nämlich Grow Up. Das war nämlich ein kleines Spiel, das doch sehr überrascht hat. Auch hier ein Indie-Entwickler, der gefördert wird von einem großen Publisher, kann man auch mal lobend erwähnen. Kommt für Xbox One, PS4 und PC im August. Weiter geht es mit For Honor. Da wurden jetzt Szenen aus der Singleplayer-Kampagne gezeigt. Wir haben das ja alle drei letztes Jahr auf der Gamescom schon mal angespielt im Multiplayer. Mir hat es da sehr viel Spaß gemacht und was man jetzt gesehen hat, war die Story, dass die Wikinger zu den Samurai fahren, weil sie selber nichts mehr haben und die Samurai eben sehr wohlhabend sind und deswegen wollen sie jetzt ausbeuten. Der Trailer sah verdammt gut aus dafür, dass es Ingame-Footage war, finde ich. Und ich finde das Kampfsystem immer noch cool. Mir hat es damals sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, man muss sich da ein bisschen reinfuchsen, aber das kann sehr cool werden. Kommt am 14. Februar 2017 und ich habe da echt Bock drauf. Gerade auch auf den Singleplayer-Modus, weil es sah echt cool aus. Was haltet ihr von dem Spiel? Ihr habt sie auch damals gespielt.
Also bei mir ist es genauso wie bei dir. Also ich fand das Kampfsystem wirklich cool und auch neu. Allerdings muss ich beim Trailer sagen, dieser Story-Mode, man darf jetzt halt keine wirklich Story erwarten, finde ich. Also, was damit gemeint ist, jetzt nicht so, dass es wie bei anderen Spielen ist, dass es irgendwie charakterbezogene Story ist. Und ich glaube eher einfach so, okay, den Wikingern geht das Geld oder das Essen aus, sie gehen zum Samurai, versuchen die auszuplündern, große Schlacht.
Ja, gut, ja. So wird es wahrscheinlich sein. Aber fand ich trotzdem ansprechend, den Trailer.
Ja.
Bei dir, Fabi?
Ich habe es ja auch gespielt, mir hat es Spaß gemacht, aber das Spiel ist nichts für mich, muss ich einfach sagen. Gefällt mir vom Genre einfach nicht so.
Okay, ja, ist ja auch völlig in Ordnung. So geht's mir zum Beispiel nicht beim nächsten. Es geht nämlich schon wieder um Tom Clancy und wieder The Division. Das Add-on Untergrund erscheint bereits Ende Juni für alle The Division-Spieler unter euch. So, weiter geht's mit Watch Dogs 2. Das Ganze wurde angekündigt und man konnte auch eine komplette Mission sehen. Ja, der Trailer zu Watch Dogs 2 orientiert sich sehr stark an der Serie Mr. Robot, die jetzt sehr viel Erfolg hatte. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen kacke, aber okay. Vielleicht ist die Story dadurch dieses Mal besser. Und ja, kommt für PS4 und Xbox One, glaube ich auch. PS4-Besitzer werden dann früher den Zugriff auf die DLCs bekommen. Ehrlich gesagt reizt mich es immer noch nicht. Das erste hat mich gereizt durch die krasse Grafik, die damals in den Trailern gezeigt wurde, die ja dann aber halt im Endeffekt scheiße war. Hier sieht man eine Mission, die sieht, wie du gesagt hast, sehr GTA-mäßig aus, so vom Style her, von dem, was man insgesamt sieht, sehe ich genauso, reizt mich persönlich nicht, so wie sieht es denn bei euch aus?
Das Problem, was ich mit dem Spiel hatte, Klar, ich fand es blöd, dass im ersten Teil die Grafik im Endeffekt doch nicht so gut war. Das hätte mich aber nicht gestört. Was vielmehr bei mir das Problem war, einfach die Umsetzung vom Hacken. Weil es gab zwar, ich glaube, es gab die unscripted Autokollision an der Ampel, aber ansonsten, du hast halt immer diese vorgegebenen Ziele, die du hacken musstest. Ich fände es irgendwie schöner, wenn das Hacken noch besser in die Spielwelt integriert werden würde. Dass du wirklich aktiv irgendwas machen kannst, nicht einfach das Spiel jetzt sagt, hack jetzt das, und du hast vielleicht ein paar verschiedene Möglichkeiten, 3, 4 verschiedene Möglichkeiten, eine Mission abzuschließen, den du hackst, aber dass du auch wirklich in dieser eine lebendige Spielwelt schaffst, in der du gescheit hacken kannst.
Das haben sie ja vielleicht mit dem zweiten Teil geschafft, beziehungsweise werden es schaffen. Fabi, Interesse an Watch Dogs 2?
Ganz ehrlich, auch nein.
Okay, ähnlich wie beim ersten Teil. So, dann kommen wir zum letzten Ding, was Ubisoft vorgestellt hatte, nämlich Steep. Was ganz anderes, es geht nämlich um Extremsportarten. Alles mögliche, unter anderem Snowboard fahren, Skifahren, aber halt von ganz, ganz hohen Bergen. Oder Windsuits waren da dabei. Wingsuits fliegen. All das richtig schön Red Bull Extreme Sport mäßig. Ja, ob das dann im Endeffekt so viel Spaß macht, ist die andere Frage. Der Trailer war ganz schön, es sah gut aus auf jeden Fall. Du hast gesagt, Marc, vorhin, ja, beim Extremsport, das ist ja nur so cool, weil man den Adrenalin, oder da wird so viel Adrenalin ausgeschüttet, deswegen macht es so viel Spaß. Ob das beim Spiel rüberkommt, ist natürlich dann die Frage. Da hast du schon recht. Erscheint im Dezember 2016, also für alle Adrenalin-Junkies, die sich dann aber doch etwas zu schade sind, von irgendwelchen Bergen runterzuspringen. Jetzt dürft ihr es dank Ubisoft vor der Konsole machen. Ja, ich denke, dass wir das nicht spielen werden, und wir gehen dann gleich mal weiter zum nächsten, was wir hier haben. Und zwar ist das Bethesda. Ja, Bethesda hat auch wieder ein paar Sachen angekündigt. Unter anderem kommt Fallout 4 2017 als VR-Version auf den Markt. Schön, wenn VR bis dahin verbreitet ist. Ob das irgendwie dann Auswirkungen haben wird für uns, naja.
Ich finde es halt an sich gut. Klar, du meinst es jetzt, falls VR bis dahin weiter verbreitet ist. Aber selbst wenn es das nicht ist, ist es super, weil meiner Meinung nach fehlt VR derzeit, fehlen derzeit Titel. Also, irgendwas Gescheites, was man spielen kann.
Ja, stimmt schon.
Und da ist es halt gut, wenn du jetzt Ankündigungen hast von großen Spielen, die jetzt auch eine VR-Version rausbringen.
Ja, ich bin halt gespannt. Ich glaube, es wird dann erst richtig spannend, wenn große Spiele gleichzeitig für VR und Konsole rauskommen. Klar. Dann wird es erst richtig spannend. Aber natürlich ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Kommen wir dann zum nächsten, was Bethesda vorgestellt hat. Unter anderem wird es zu The Elder Scrolls Online das Dark Brotherhood DLC und Wandumbriel geben. Ja, für alle Fans davon, die wird das bestimmt freuen. Dann wird es zu Fallout Shelter ein großes Update geben und eine PC-Version. Das war der Mobile-Titel, der dann doch überraschend viel Erfolg hatte. Also, sie werden diesen Teil, den Free-to-Play-Teil ihrer Marken weiter melken. So, dann gibt es Quake. Quake ist zurück. Der Arena-Shooter, der damals eigentlich Arena-Shooter überhaupt erst groß gemacht hat, ist zurück. Durch ID-Software wird es diesen Arena-Shooter wieder geben. Nennt sich Quake Champions, und wie es im Titel schon etwas klar wird, es wird eher in Richtung Hero-Shooter, eher in Richtung Overwatch gehen. Und wie Marc vorhin schon so schön gesagt hat, Overwatch ist ja schon so ein bisschen ein Team Fortress-Klon. Und jetzt ist Quake so ein bisschen Overwatch-Klon. Mal sehen, wie das Ganze wird. Man kann aber mal sagen, dass solche Reboots von klassischen Shootern mit Doom super funktioniert haben. Doom ist ja wirklich toll geworden, kann man einfach so sagen. Vielleicht wird es hier genauso. Wir, denke ich, sind aber nicht die Zielgruppe dafür, oder?
Nein.
Nee, nicht wirklich. So, dann wieder was zu Elder Scrolls. Es gibt nicht die Elder Scrolls Legends. Es wird ein Kartenspiel zu Elder Scrolls geben, was ganz Neues, was ganz Ausgefuchstes, was sich Bethesda da ausgedacht hat. Da sind wir natürlich gespannt wie ein Flitzebogen. Weiter geht es mit Fallout 4. Dazu wird es ein Add-on geben, nämlich Nuka World. Da gab es einen Teaser-Trailer. Und weiter geht es mal wieder mit der Elder Scrolls. Und zwar die Elder Scrolls Skyrim Special Edition. Ein Remake wird dann auch für die neuen Konsolen rauskommen. Marc hat es aber vorhin schon treffend auf den Punkt gebracht. Vorhin, du hast sehr viele gute Dinge gesagt. Warum haben wir den da nicht aufgezeichnet? Das durch Mods sieht das Spiel bisher schon so gut aus.
Ja, also durch Mods kann man halt so viel machen. Da hat sich die Mod-Community halt einmal wirklich hingesetzt Und du kannst das Spiel jetzt schon auf mindestens 2015 Niveau bringen. Und ich glaube, selbst das Remake kommt nicht mal an die Mods ran, also die das Spiel grafisch anpassen.
Ja, ist deswegen, dann glaube ich auch eher die Unterstützung, dass es dann für neue Konsolen
ja, kommt. Ja, genau. Also für und Computer, glaube ich, wird es weniger.
Ja, und bei den neuen Konsolen wird es dann auch Mods geben, was positiv ist für alle Konsolenspieler. Dann ein Ding, das aus der Versenkung wieder hochgehoben wurde von Bethesda, nämlich Prey. Prey war ein gecanceltes Projekt und ist jetzt zurück mit einem sehr interessanten Trailer. Habt ihr irgendeine Ahnung, was uns der Trailer sagen wollte? Also man hat irgendwie einen Dude gesehen, der mehrmals morgens geweckt wurde, immer gleich, und sein Auge wurde röter. Aber es war immer der gleiche Tag und dann kamen irgendwelche Aliens und er hat die erschossen. Aus First-Person-Sicht. Ich habe nicht so ganz verstanden, was die Story uns jetzt sagen will.
Ja, es soll ja ein Psychological Thriller werden, also ein psychologischer Thriller und...
Danke für die Übersetzung.
Also so in Richtung psychologischer Thriller sah es ja schon aus, muss man ja sagen. Trotzdem, was jetzt genau die Story ist oder ja, was das Gameplay von dem Ganzen ist.
Ja, ob's ein First-Person-Shooter.
Ja, aber ich weiß nicht, sowas passt halt nicht zum psychologischen Thriller.
Ich finde es auch ein bisschen schade, wir werden noch zu ein, zwei anderen Sachen kommen, wo die Story an sich recht interessant aussieht und man macht halt am Ende wieder einen Shooter draus. Come on, Game Developers, do better things.
Man kann ja auch einen Shooter machen mit einer guten Story.
Siehe Bioshock, ja. Unter anderem. Geht auch. Apropos Shooter mit guter Story. Das ist nicht Doom, aber Doom ist ein guter Shooter. Und zwar wird es einen neuen Spielmodi geben und das DLC Unto the Evil wird rauskommen. Also für alle, die das neue Doom gespielt haben, freut euch. Und das Ding, über das wir jetzt auch mal ein bisschen reden können bei Bethesda, weil man muss ganz ehrlich sagen, da war viel, ja, zu unseren Sachen, die wir jetzt schon haben, kommt noch mehr. Dishonored 2, das Vermächtnis der Maske. Es gibt ein paar neue Gameplay-Trailer, dass Dishonored 2 rauskommt, war ja schon klar. Dass man diesmal nicht den männlichen Protagonisten aus dem ersten Teil spielen wird, war auch klar. Man kann nämlich jetzt Emily spielen. Die ist neu und die kann man, wie gesagt, jetzt spielen. Und Marc, du hast den ersten Teil nicht komplett durchgespielt, aber du hast ihn immerhin mal gespielt. Fasse doch mal ganz kurz zusammen, was Dishonored ist und was jetzt der zweite Teil hoffentlich anders macht.
Dishonored ist im Endeffekt, also es hat einen sehr einzigartigen Artstyle und es ist...
So ein bisschen Steampunk-mäßig.
Steampunk, ja. Und es ist ein Stealth-Spiel mit Superkräften vermischt, die man im Spiel erlangt. Und ja, das beschreibt das Ganze eigentlich ziemlich gut.
Es sieht halt wirklich auch sehr, sehr gut aus, muss man mal sagen. Der erste Teil hat dir Spaß gemacht?
Ja, bis zu einem gewissen Punkt. Also das Problem war, das Spiel an sich war relativ einfach durch die Superkräfte. Also es gab sowas wie Teleportation oder so, was dieses ganze Stealth-System relativ einfach gemacht hat, muss man einfach so sagen. Wenn man einigermaßen gut damit umgehen konnte. Ich bin jetzt nicht so der Profi in Stealth-Spielen, aber es war schon relativ einfach. Das Problem, gerade gameplay-technisch, war, dass sie teilweise Wachen platziert haben an sehr unfairen Stellen. Es ist nicht einfach schwer à la Dark Souls, sondern wirklich einfach unfair platziert waren. Ich weiß, du wirst sagen, Dark Souls ist schon unfair, aber...
ich weiß, was du meinst, ja.
Sie waren einfach blöd platziert, dass man sehr schwer an ihnen vorbeikam und ja, dass sie das vielleicht noch ein bisschen ändern, aber das war eigentlich eine Kleinigkeit.
Okay, aber sonst rein storymäßig und so weiter hat es dir schon gefallen.
Ja, ich hoffe auch, dass sie dieses Chaos-System beibehalten. Es gab ja in Dishonored 1 ein System, dass desto mehr Leute du umgebracht hast, weil man hatte immer die Option, dass man das Spiel durchspielen konnte, ohne jemanden zu töten, soll man auch einen Zweier wieder haben.
Ja.
Desto mehr Leute man umgebracht hat, desto schwerer wurde das Spiel und desto schlechter wurde das Ende. Ich hoffe, sowas in der Richtung tun sie auch wieder einen Zweier einfügen.
Ja, hört sich doch sehr gut an. So, jetzt mal auch hier, das habe ich bei Ubisoft gar nicht gemacht, mache ich jetzt mal nachhinein. War bei der Ubisoft-Pressekonferenz was für euch dabei oder sagt ihr eher, war alles so bla? Marc?
Für mich war es eigentlich eher so bla, muss ich ehrlich sagen.
Okay, bei dir, Fabi?
Das South Park-Spiel hat mich interessiert, aber sonst nichts, was mich wirklich vom Hocker gehauen hat.
Ja, stimmt, South Park, bei mir auch.
Ja, bei mir ist South Park und eindeutig For Honor. Ich habe echt Bock auf dieses Spiel und das werde ich mir auch sofort holen, wenn es rauskommt. So, bei Bethesda, Fabi? Viel bla, oder?
Ja, ich spiele halt viele der Spiele nicht. Ja, wie gesagt, Elder Scrolls, also Skyrim habe ich halt gespielt. Wenn die da jetzt halt was Neues rausbringen, ist für mich so, okay, Elder Scrolls Online spiele ich nicht.
Ja, Marc, Dishonored 2, oder?
Ja.
Okay, ja, für mich vielleicht auch Dishonored 2, weil ich war schon immer so beim ersten so überlegen, ah, hole ich mir den? Nee. Doch, ah, nee. Ganz schwierige Entscheidung, mache ich vielleicht noch. Aber auf jeden Fall Dishonored 2. Sonst wirklich viel nur so, ja, wir haben da was, da machen wir jetzt mehr. So, dann kommen wir zu Microsoft. Und die haben erstmal was rausgehauen. Wir hatten es ja schon ein paar Mal darüber. Ach, gibt es eine neue Konsole? Ja, nein, vielleicht. Doch, ja, es gibt sie. Und zwar Xbox One Slim heißt sie jetzt. Gibt es nur noch in Weiß, ist 40% kleiner als die Xbox One. Hat eine bis zu 2 Terabyte große Festplatte drin, ein integriertes Netzteil. So, das erste Mal, dass Microsoft in einer Konsole ein integriertes Netzteil hat, hat auch lang genug gedauert, erscheint diesen August und soll 299 US-Dollar kosten, wenn da sind dann 500 GB integriert. Ja, sieht okay aus, hat halt immer noch diese Kastenform, aber in klein. Man kann sie jetzt auch horizontal aufstellen. Der Controller wurde etwas überarbeitet, minimal, ist ein bisschen, hat ein bisschen mehr Grip und so weiter. Und sonst kann sie jetzt 4K und soll dann auch in Zukunft VR unterstützen, da dann Oculus Rift, weil die haben ja so eine Partnerschaft. Ja, 4K und HDR Gaming, High Dynamic Range heißt es, glaube ich. Ja, was das genau bedeutet, hat auch so niemand verstanden, aber es wurde viel beworben. Ja, ich bin mal gespannt. Allerdings heißt es, dass alle Spiele, die für die Xbox One S rauskommen, auch für die Xbox One rauskommen werden. Also das hat Microsoft so gesagt. Darüber freuen wir uns doch schon mal. Was haltet ihr sonst von dieser verkleinerten Xbox One? Jetzt endlich eine Xbox kaufen oder doch lieber gar nichts?
Ja. Aber was man dazu sagen muss, ist, dass der Preis auf jeden Fall sehr gut ist. Also für 300 US-Dollar oder dann in Deutschland wahrscheinlich auch 300 Euro oder ein bisschen billiger. Ist schon, finde ich, gut vertretbar. Also im Vergleich zu dem, was sie am Anfang ja gekostet haben mit 500 Euro oder so, finde ich dann schon eher schwieriger. Da ist doch so ein 300 Euro ist dann doch schon eher, ich finde auch attraktiver, eine Konsole zu kaufen, weil es dann ja im Vergleich zu einem Gaming-PC auch wirklich sehr billig ist. Und wenn man da dann die ganzen großen Spiele spielen kann, hat es ja durchaus auch Vorteile.
Ja, sehe ich eigentlich genauso gerade. Zurzeit ist ja noch das Ding, dass die PS4 ihren Preis relativ stabil gehalten hat. Also da ist der Einstiegspreis, glaube ich, von Sony. Er wurde vor kurzem gesenkt auf 350, aber ist halt immer noch 350. Und jetzt kommt halt einfach mal Microsoft und haut hier mit den 300 US-Dollar schon mal eine Ansage raus, muss man so zu sagen. Marc, wie findest du denn die neue Xbox? Endlich kein Toaster mehr.
Ein kleinerer Toaster. Da passt kein Toast mehr rein.
Aber nee. Sonst... Trotzdem noch nichts für dich, oder?
Nee.
Wird auch nichts. Weiter geht's mit Gears of War 4. Ja, lieber Fabian, du bist ja großer Gears of War-Fan. Was hältst du denn von dem, was du hier gesehen hast, rein Gameplay-mäßig? Weil einen Trailer gibt's ja nicht neu.
Also man muss ja sagen, Gameplay-mäßig ist es immer noch ein Gears of War. Sie haben jetzt nicht unglaublich viel Neues gezeigt. Aber meiner Meinung nach müssen die das auch nicht, solange sie einfach eine gute Story haben und weiterhin halt die Koop-Möglichkeiten und möglichst auch ein guten Multiplayer mit viel Inhalt, nicht wie beim letzten Spiel, wo es 3 Maps gab.
Was auch positiv ist, Gears of War 4 erscheint für den PC, denn was jetzt Xbox, was Microsoft vorgestellt hat, ist das Feature Play Anywhere. Dadurch soll man Spiele, die man einmal gekauft hat, auf der Xbox One und Windows 10 spielen können. Und dadurch hat man dann Cross-Buy, Cross-Play und Cross-Save, was ziemlich cool ist. Das haben sie jetzt für alle neuen exklusiven Microsoft-Titel gemacht. Unter anderem Gears of War 4, wie wir es hier eben schon hatten. Und auch den nächsten Titel, Forza Horizon 3. Ein ziemlich cooles Rennspiel, das am 27. September 2016 rauskommen wird für Windows 10 und Xbox One. Und dieses Mal ist neu, dass man jetzt auch an Stränden über Hügel und durch Wälder und Co. fahren kann. Und zwar in Australien. Davor war es oft in Städten. Und wie immer sieht es unglaublich gut aus. Dadurch, jetzt hat man einfach ein bisschen mehr Offroad. Ich denke, Rennspielfans greifen zu. Der Rest lässt es an der Seite stehen. Es ist aber auch schwierig hier. Ja, ihr habt da wahrscheinlich eh nichts zu sagen, deswegen machen wir weiter mit ReCore. ReCore wurde auf der letzten E3 in einem mysteriösen Teaser-Trailer vorgestellt und wir haben uns schon gedacht, oh, das sieht interessant aus. Das sieht wirklich interessant aus. Jetzt hat man den finalen Trailer gesehen und lieber Marc, fasse doch mal zusammen, was wir hier dann haben.
COD.
Ja gut, nicht so ganz
krass. Nein, aber es wurde gezeigt, dass das Ganze ein Shooter ist, mit diesen Core-Elementen, also dass du so einen komischen Begleiter hast, in den du so einen Kern, so einen Energiekern stecken kannst und den auch in verschiedene Roboter stecken kannst, um den quasi zu übernehmen und als Begleiter zu haben. Aber ansonsten ist es halt ein Shooter mit natürlich Sci-Fi-Waffen.
Ja, ist irgendwie schade, weil der erste Teaser-Trailer sah wirklich anders und besser aus. Ach Mann, das ärgert mich sowas. Warum macht man denn aus allem Shooter? Was sagst du dazu, Fabi?
Ich weiß nicht, also es hat ein paar interessante Elemente, so Parkour-Elemente, aber sonst finde ich, wie ihr, sah es eigentlich nicht so interessant aus.
Ja, für Leute, die es trotzdem noch interessiert, kommt am 16. September für Xbox One PC, USA am 13. Och Mann. Nee, das stört mich jetzt. So, wenn ihr aber vielleicht ein bisschen mehr Fröhlichkeit wieder bei euch reinbringen wollt, dann macht doch einfach einen bunten Controller. Jetzt ist alles möglich. Bei Microsoft herrscht Anarchie. Ihr könnt jetzt Controller selbst designen mit Farben, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Da gibt's grün und blau und grau. Alles ist möglich. Danke, Microsoft. So, weiter geht es mit Gwent. Ja, CD Projekt war hier beim Teil von Microsoft dabei. Und zwar könnt ihr jetzt Gwent, das Kartenspiel aus The Witcher 3, auch bald demnächst einzeln spielen. Es gibt die Closed Beta schon, und zwar für PC und Xbox One. Später soll das Ganze dann auf PS4 ausgedehnt werden. Crossplay wird zwischen PC und Xbox möglich sein. Und mit der PS4, das wird noch diskutiert. Ist kostenlos, ist ein Kartenspiel, wird Ingame-Käufe geben und ja, soll auch Singleplayer-Abenteuer geben. Also wie alle Kartenspiele, die gerade erscheinen, nicht so wirklich was Neues. Aber Gwent war sehr beliebt. Vielleicht setze ich es ja durch. Und dann haben wir einen Trailer zu Dead Rising 4, das Ende 2016 für PC und Xbox One erscheint. Ein schöner Trailer, ein schön weihnachtlicher Trailer. Und man sieht einfach, dass sich das Franchise nicht so ernst nimmt. Also Dead Rising, wer es nicht kennt, Zombies abschlachten auf schöne Art und Weise, sehr schöne, brutale Art und Weise. Das macht dann auch einfach Spaß, wenn man sich diesen Trailer anschaut. Gespielt habe ich persönlich so Dead Rising noch nicht. Einfach, weil da dann noch nicht so viel mehr dahinter steckt, dass ich mir das jetzt kaufen müsste. Kaufinteresse bei euch nach diesem Trailer geweckt? Ja, nein?
Nein, aber ich muss sagen, der Trailer hat mir unglaublich gut gefallen. Aber wie bei allen Dead Rising Trailern, die, also ich habe ein paar gesehen, die sind alle eigentlich relativ gut. Aber wie bei dir, frage ich mich halt, warum spiele ich das Spiel? Weil ich stehe jetzt nicht so drauf, einfach Zombies auf spektakuläre Art kaputt zu machen.
Ja, da fehlt irgendwie der Mehrwert dabei. Bei dir, Fabi?
Nee, auch nicht in meinem Spektrum drin.
Einfach nö. Tekken 7 wird auch kommen. Anfang 2017 für die Xbox One. Du, wir sind alle keine Street Fighter oder Tekken-Spieler, dazu können wir echt nichts sagen. Schade.
Weiter. Ich die Frage auf, was wir denn überhaupt spielen.
Darauf kommen wir später noch zu sprechen, lieber Marc, hier, um den Übergangs-Felix wieder raushängen zu lassen. So, State of Decay 2 wurde angekündigt für PC und Xbox One, erscheint 2017. Ein Zombie-Survival-Spiel, ja. Mal wieder Zombies, mal wieder ziemlicher Durchschnitt. Also man muss auch mal sagen, was da rauskommt zurzeit, ist alles jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Weiter geht es mit Scalebound. Scalebound ist ein, würde ich mal sagen, asiatisch angehauchter, was ist denn das überhaupt? Ein
RPG.
Ein RPG. Man ist ein Mensch mit coolen Kopfhörern, der Drachen auf seiner Seite hat, der gegen andere Monster kämpft. Habe ich das passend zusammengefasst?
Ja, hast du.
So, interessant, ja, nein?
Es geht so.
Pure Begeisterung, man merkt es.
Nein, die Sache ist, Drachen sind ein ganz tolles Konzept. Nein, es ist halt wirklich so. Es gibt kein wirklich gutes Spiel mit Drachen. Ich habe ja auch damals zur Open Beta von Dragon's Prophet gespielt, einfach weil Drachen so unglaublich cool sind. Deswegen, ich behalte es mal im Auge, aber wenn das Gameplay halt an sich langweilig ist, werde ich es mir nicht holen.
Ja, gut. Wir beide sind da eh nicht so auf der asiatischen Seite. Vielleicht eher bei Halo Wars. Halo Wars 2 wurde angekündigt, kommt am 21. Februar 2017 für Xbox One und PC. Und ja, Halo Wars ist eine Taktik Ableger von Halo, und dass da nochmal ein Nachfolger kommt, ist eigentlich schon recht überraschend. Fabi, Interesse? Ja, nein?
Doch, schon durchaus, vor allem wenn es jetzt dann auch für den PC rauskommt. Ich habe früher auf der 360 den ersten Teil relativ viel gespielt und der hat gut Laune gemacht, muss man sagen.
Bitte entschuldigt, dass wir nicht zu den Spielen jetzt nochmal ausführlich erklären, was das immer alles ist. und warum, wieso. Es ist einfach so, wenn man den Trailer sieht, man weiß meistens nicht so viel mehr und wir geben euch einfach die Kurzzusammenfassung davon. Und wir sind nun mal an dem 10.000. Zombie-Game nicht so, so unbedingt interessiert. Ich hoffe, ihr könnt uns da verzeihen. So, was sagt ihr denn zu dieser Microsoft-Pressekonferenz? Die haben ja doch schon was rausgehauen, unter anderem mit einer neuen Xbox. Gutes Line-Up, was sie da jetzt mittlerweile haben, oder eher nicht?
Also erstmal muss man natürlich nochmal loben, dass es sehr cool ist, dass es die so ein Crossplay haben, beziehungsweise dass man, wenn man halt das PC-Spiel kauft, das dann auch später auf der Xbox spielen kann. Und finde ich sehr cool. Sonst von den Spielen freue ich mich über Gears of War und Halo Wars. Finde ich cool, sonst bin ich eigentlich nicht so interessiert. Also insgesamt schon gut, kann man sagen.
Ja, Marc, geht bei dir der Daumen nach oben oder unten?
In die Mitte.
Wow, ich gebe dir zwei Optionen, nimm halt die dritte.
Ja, also ich bin einigermaßen interessiert an Scalebound, alles andere, Rennspiele, Shooter, Zombie-Spiele interessieren mich nicht, deswegen.
Ja, nee. Gut. Ja, bei mir muss ich sagen, Forza ist schick, werde ich aber eh nicht spielen. Gwent ist interessant, hat aber eigentlich gar nicht so viel mit Microsoft zu tun. Und eine neue Xbox, ja, so hätte es halt von Anfang an auch sehen müssen. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten großen Publisher, nämlich Sony. Und Sony hat natürlich wieder angefangen mit dem großen Titel, auf den alle gewartet haben. The Last Guardian. Ja, der hat nochmal einen neuen Trailer bekommen, sieht nicht so viel anders aus als vorher. Man weiß jetzt nur, dass es mehr von diesen großen hundeartigen Viechern geben wird und nicht nur den einen. Erscheint am 25. Oktober 2016 exklusiv für die PS4. The Last Guardian, ja, ist so ganz lange gehypt und alle warten drauf. Ehrlich gesagt, ich selber verstehe die Faszination davon nicht so ganz. Wie geht es dir, Marc?
Ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich kann es nachvollziehen, wenn andere Leute, die ähnliche Spiele gespielt haben, das hypen. Was ich mich nur gerade frage ist, es kommt nur für PlayStation 4 raus. Das Ding war jetzt irgendwie Ewigkeiten in Entwicklung. Ich frage mich halt, ob das so viel Gewinn machen kann, dieses Spiel.
Naja, ich glaube, da wurde zwischendrin auch mal neu angefangen und so, wie man es dann halt mittlerweile doch schon ab und zu mal kennt. Aber ja, ich glaube, Fans freut es dann doch. So, dann kommen wir mal zu einem Spiel, über das wir alle mal ein bisschen reden können, ja. God of War ist wieder da und das war auch der Titel. Irgendwie ist es wieder so ein Ding, dass man Spiele einfach so nennt und dann alle Leute verwirrt, wie es Doom schon gemacht hat. Das neue Doom heißt einfach Doom. God of War Teil 4 ist es, glaube ich, heißt einfach jetzt God of War. Man weiß auch nicht, ist es ein Reboot? Das hat man alles noch nicht so ganz in diesem Gameplay-Trailer gesehen. Man hat aber immerhin Gameplay gesehen und man hat gesehen, dass Kratos jetzt wohl irgendwie einen Sohn hat. Kratos ist ja in den vorherigen Teilen doch schon so ziemlich als Arschloch herauskristallisiert worden. Seinem Sohn zeigt er dann doch etwas mehr Menschlichkeit gegenüber in diesem Trailer. Was man dann genau macht, weil es ging ja immer darum, hier Götter töten und so weiter, jetzt hat man aber einen Sohn, tötet man mit ihm zusammen Götter, das ist noch alles nicht so ganz klar und nicht bekannt. Interesse ist da, wenn dem Ganzen vielleicht mal ein bisschen mehr Story inhaliert wird, als das, was bisher da war. Von meiner Seite aus. Wie sieht es bei dir aus?
Vielleicht wird es ja sowas Interessantes wie, oder sowas Neues wie, dass sein Sohn entführt wird.
Du, Marc, du solltest bitte in die Spielindustrie gehen und Storys schreiben, weil dann, ja, du würdest auf jeden Fall ein Spiel finanziert bekommen, sagen wir es mal so.
Ja, Gott hat seinen Sohn geklaut. Er muss jetzt auf dem Weg, um rauszufinden, wer es war, noch mehr Götter töten.
Yes. Fabi, was sagst du zu God of War?
Sieht interessant aus. Ich bin mal gespannt, was sie mit ihrer Grundlage machen, die sie uns gezeigt haben.
Achso, und wenn es so kommt, ich hab's predicted.
Ja, dann bekommst du 2 Euro von Fabi. So, weiter geht es mit Hawken. Hawken ist ein Mech-Shooter, der ursprünglich als VR-Projekt ins Leben gerufen wurde und soll es nun bald auf die PS4 schaffen und soll da sogar gratis dann zur Verfügung stehen. Für einen Gratis-Shooter sieht es ganz gut aus. Sieht halt aus wie Titanfall ohne Menschen, nur noch mit Mechs. Ja, viel mehr muss man dazu dann auch nicht sagen. Weiter geht es mit Death Stranding, ja, dem verwirrendsten und auch dem Spiel, das am meisten Hype erzeugt hat, um es mal so zu sagen, ohne wirklich was zu zeigen. Death Stranding ist das neue Projekt von Hideo Kojima und Norman Reedus. Hideo Kojima und Norman Reedus wollten ja schon bei Silent Hill zusammenarbeiten, was ja dank Konami nicht geklappt hat. Fuck Konami. So, aber sie haben einen neuen Weg der Zusammenarbeit gefunden, nämlich dank Sony, und das Ganze nennt sich Death Stranding. In diesem Trailer sieht man, Norman Reedus, wie er irgendwie nackt am Strand aufwacht und ein Baby in den Arm hält und überall ist schwarze Tinte und es liegen tote Fische und Krebse auf dem Boden und er schaut in den Himmel und da sind so Dinge und man, ich habe keine Ahnung, worum dieses Spiel geht.
Irgendwelche Menschen durch die Gegend.
Ich weiß nicht, was das ist. Also, habt ihr irgendeine Ahnung, was für eine Art Spiel das sein könnte?
Sah auf jeden Fall sehr kritisch der derzeitigen Zeit gegenüber
aus. Der Ölkatastrophe. Ja. Ja gut, ich weiß aber nicht, ob das Spiel über Ölkatastrophen handelt. Das wäre zum Beispiel nicht unbedingt so ein Story-Ding, was ich finanzieren würde. Ja, aber bei Hideo Kojima kann man eigentlich immer gespannt sein.
Ja, ich frage mich nur, was dann das Gameplay ist.
Fische retten. So.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie so Survival-mäßig im Aftermath vielleicht ist.
Puh. Ja. Ehrlich, man weiß halt so wenig und man erkennt aber auch so wenig aus diesem Trailer. Aber Norman Reedus gibt einen Daumen hoch. Also ich gebe den Daumen hoch für Norman Reedus, dass er dabei ist. So.
Also, guter Typ. Ich vertraue da auf Hideo Kojima. Also er hat bis jetzt noch kein Spiel rausgebracht, was Gülle war. Deswegen.
Deswegen vertrauen wir darauf, dass Death Stranding keine Gülle wird. Zitat Mark. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Detroit Become Human. Auch ein Spiel, das irgendwie so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, weil es einfach sehr ähnlich zu Deus Ex ist und Deus Ex schon ein sehr gutes Spiel ist und man dann nicht irgendwie so einen Ableger braucht, der dann sehr ähnlich und vielleicht nicht ganz so gut ist. Ja, man hat eigentlich schon alles zu dem Spiel gesagt, wenn man sagt, es ist sehr Deus Ex ähnlich. Menschen und Androiden, die zwischen denen ein Konflikt entsteht, da es eben Menschen und Androiden sind. Und es wird wieder ein Shooter und irgendwie bin ich da auch ein bisschen enttäuscht, weil alles zu Shootern gemacht wird. Schon schade, aber es soll sehr starke Entscheidungen geben, die starke Konsequenzen haben. Ja, was auch wieder ganz Neues. Es tut mir leid, ich bin einfach gerade so ein bisschen enttäuscht. Das ist alles immer das Gleiche. Jetzt kommt auch noch Resident Evil 7. Das ist doch kaum der 7. Teil von der Reihe, die nach dem 5. schon nicht mehr gut war. Ach, ist doch auch irgendwie schade.
Die Demo ist aber jetzt schon spielbar.
Das ist ein super.
Schlag zufällig.
So, wie wär's, wenn wir doch mal Days Gone spielen? Ein Zombie Open World Survival Spiel. Was Neues. Wär doch mal super. Ah, oh, Leute, lasst doch mal Leute mit Kreativität dahin. Und dann macht ihr vielleicht, hier, das ist mal was anderes. Horizon Zero Dawn. Ein Spiel, bei dem man gegen oder mit Dino-Robotern kämpft. Survival-Spiel gegen das aber sehr gut aussieht und es gibt irgendwie ein Crafting-System. Was haltet ihr von Horizon Zero Dawn? Ich muss mal gerade kurz durchschnaufen,
ja, sorry. Also ich fand das Spiel schon, als es zum ersten Mal gezeigt wurde, sehr interessant, auch weil das Gameplay sehr cool aussieht, mit verschiedenen Mechaniken. Man hat verschiedene Waffen, hat Bögen, Steinschleudern, aber alle eben auf neuerem, in die neue Zeit, in der das Ganze eigentlich spielt, angepasst, das heißt Elektrosteinschleudern, wo du mit verschiedenen Taktiken diese Roboter-Dinosaurier besiegen musst. Das sah relativ cool aus, auch mit den Dodge-Mechaniken und sonstigen. Ist nur die Frage, was für eine Story das Ganze erzählen wird, ob es einfach nur Open World ist, ohne eine wirkliche Story. Ja.
Wir bleiben gespannt. Fabi, wie hat dir denn dieser kurze Trailer gefallen?
Mir hat er auch sehr gut gefallen. Und ich habe es noch nicht selber gespielt, aber ich muss sagen, das Gameplay sah sehr flüssig aus irgendwie. So die Bewegungen, man konnte da irgendwelche Rollen und Ausweichmanöver machen und das sah alles sehr gut aus. Und die Gegner schienen auch eine interessante Mechanik zu haben. Da waren so Gegner mit so großen irgendwelchen Laserschilden oder irgendwie sowas. Man wusste nicht genau, wie es ist. Man musste halt sozusagen die sozusagen austricksen und um sie rumkommen. Und das sah relativ interessant aus, finde ich.
So, jetzt muss ich mir ein bisschen selbst widersprechen. Ich habe ja gerade gesagt, neue Ideen sind auch dann immer gut und ergeben eher gute Spiele. Allerdings für mich das Interessanteste, was bei Sony vorgestellt wurde, ist eine alte Idee, die jetzt aber nochmal ins Spiel umgesetzt wird, ist Spider-Man. Ja, Spider-Man bekommt nochmal ein Spiel für die PS4 und zwar nicht als Filmableger, sondern einfach so. Und ich glaube, das ist auch das größte Plus, das dieses Spiel hat. Der Trailer sah ganz nett aus. Ich habe da Bock drauf, exklusiv für PS4. So, sorry, musste ich mir jetzt mal selbst widersprechen. Habt ihr denn Bock auf ein Spider-Man-Spiel?
Eigentlich ja, weil ich habe schon damals, ich weiß nicht welches, aber ich habe auf jeden Fall irgendein Spider-Man.
Ich glaube, es ist zu jedem Film ein Spiel rausgekommen, die alle eher mittelmäßig waren.
Das war aber tatsächlich ein unabhängiges.
Echt?
Also zumindest kamen da Bösewichte vor, die nicht im Film vorkamen.
Okay.
Ähm, Das war auf jeden Fall auf dem Computer. Das hat so mittelmäßig funktioniert, aber immer diese Idee mit diesen Superkräften, mit diesen Spinnenfäden irgendwie zu kämpfen, das Ganze gut umgesetzt, war schon immer was, was ich...
Meine Hoffnung ist, dass sie es gut umsetzen, so wie die Batman-Spiele jetzt dann wurden. Man hat ja auch gedacht, okay, wie ist das dann so als Batman rumkleiden und mit dem Batarang und so weiter. Kann das irgendwie gut werden? Ja, es wurde sehr gut. Mach das bitte auch mit Spider-Man, weil ich finde Spider-Man echt cool. Fabi, Bock auf Spidey?
Meh.
Okay, dann wohl eher nicht.
Ja, solange sie es halt schaffen, irgendwie noch einen guten Antagonisten reinzubringen.
Dann. Ja, und, aber ich glaube, wenn das Spiel, auch dieses Rumschwingen, ist eigentlich schon so ein Ding, was so spaßig sein kann, wenn man es gut umsetzt. Ja, aber
keine 10 Stunden.
Doch, ich mache das immer, wenn ich Bock habe, irgendwie. So, Crash Bandicoot. Es wird ein komplettes Remake des Klassikers geben, hat es Sony bzw. Activision angekündigt. Bei Skylanders kann man jetzt seine Sachen selber zusammenbauen. Und es wird Lego Star Wars The Force Awakens bzw. das Erwachen der Macht geben. Erscheint schon am 28. Juni 2016, also vor 2 Tagen. So, dann kommen wir zu Call of Duty Infinite Warfare. Da gab es wieder einen wunderbaren Trailer zur Singleplayer-Kampagne. Wir haben Raumschlacht, wir haben Schwerelosigkeit. All das, was man eben von Call of Duty nicht kennt. Kommt am 4. November 2016. Wir haben da eh keine Lust drauf. So, das war's dann eigentlich auch schon. PlayStation VR kommt am 13. Oktober für 399 US-Dollar in den USA. Mit 50 Spielen soll das Ganze an den Start gehen. Unter anderem Batman Arkham VR. Wir haben Bock auf VR. Wir wollen das Ganze. Nur haben wir kein Geld. Aber wir haben da Bock drauf. Nur um das mal gesagt sein zu lassen. Nicht, dass wir, ach, ihr spielt ja eh nichts. Doch, hätten wir Geld, würden wir Dinge spielen. Also, unterstützt uns. Könnt ihr machen auf Patreon. Einfach auf patreon.com/pixelstammtisch. Da könnt ihr uns monatlich ein wenig unterstützen. Würden uns sehr freuen. Und dann könnten wir einfach viel mehr spielen. Was für alle gut ist. So, dann kommen wir zum letzten großen Player mit der kleinsten Pressekonferenz. Es geht um Nintendo und es geht um 2 Spiele, Zelda und Pokémon. Fabi, erzähl uns was zu Zelda.
Ja, also das neue Zelda, wer es noch nicht mitgekriegt hat, soll Zelda Breath of Wild heißt, of the Wild heißen. Und das Konzept ist halt, dass sehr viel Wert auf die Open World gelegt worden ist und dass man in der Open World eben Gegenstände sozusagen abbauen kann, wie zum Beispiel Holz finden kann oder irgendwelche Tiere für Fleisch, halt Schlachten.
Wow.
Hört sich jetzt ziemlich brutal für Nintendo.
Ja, aber es sah nicht so brutal aus.
Also es ist harmlos. Und dass man eben auch in dieser offenen Welt eben viele Dungeons sehen kann und in diesen Dungeons dann auch Items finden kann und dann halt so durch das Spiel kommt, was auf der einen Seite natürlich sehr cool ist. Und auf der anderen Seite haben viele Zelda-Fans davor eben Angst, dass dann so das klassische Zelda ein bisschen verloren geht. Und ich bin da ein bisschen geteilter Meinung. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass es so eine offene Welt gibt. Aber ich bin eben auch der Meinung, dass man eben sozusagen den roten Faden im Spiel nicht verlieren darf, bevor eben viele Angst haben. Aber generell, ich bin sehr hyped. Es lohnt sich meiner Meinung nach auch den Trailer und das Gameplay, das es schon gibt, anzuschauen, wenn es einen interessiert.
Ehrlich gesagt fand ich den Trailer relativ langweilig. Also, vielleicht wollten sie da so eine ruhige, entspannte Zelda-Atmosphäre rüberbringen, aber ich fand den ehrlich gesagt einfach nur langweilig.
Also, bei mir hat er funktioniert.
Okay, Marc, bei dir?
Auch nicht, aber ich glaube, der funktioniert auch nur bei Zelda-Fans.
Ja, ich glaube, das ist allgemein so ein Nintendo-Ding, da müssen sie ein bisschen aufpassen, dass sie nicht nur über Fanservice dann funktionieren. Das kann gefährlich werden. Und nicht euer Anime-Fanservice. Mein Gott, ihr seid aber auch hier. Was soll das denn? So, dann geht's weiter mit Pokémon Sonne und Mond. Da gibt es unter anderem einen neuen Spielmodus, der recht interessant ist. Und zwar könnt ihr da zu 4 gegeneinander spielen. Nennt sich Battle Royale. Und es ist bei 4 Spielern jeder gegen jeden. Und sobald ein Spieler keine Pokémon mehr hat, ist das Spiel vorbei. Und es gewinnt dann derjenige mit den meisten Eliminierungen und den meisten verbliebenen Pokémon. Finde ich ein sehr interessanter Spielmodus. Und kann wirklich cool werden. Marc, holst du dir Sonne oder holst du dir den Mond?
Mond.
Echt?
Ja.
Okay. So, das war's dann von unserer E3-Berichterstattung. Viel wurde vorgestellt, viel hat uns nicht interessiert. Es sind aber auch ein paar echt coole Dinge dabei. Ihr werdet alles in Zukunft hören, wenn ihr uns mit Geld unterstützt und wir die Sachen dann spielen können. Wir haben aber auch in der Zwischenzeit Sachen gespielt und geschaut und über die werden wir jetzt gleich sprechen. Der liebe Fabi hat aber leider keine Zeit und hat eh nicht so viel getan, weil er Abi hatte und hat sich darauf konzentriert. Unverständlich, aber okay. Bisschen League of Legends hast du gespielt.
Ja.
Sonst nicht viel mehr.
Neuer deswegen. Patch ist draußen. Patch Notes werden verlinkt.
Wie immer wird alles verlinkt auf pixelstammtisch.de. Dann darfst du dich hiermit von den Zuhörern verabschieden.
Tschüss.
Ja, dann ciao und noch einen schönen Abend. Jetzt mache ich wieder einen Cut. Geh doch. Mach Geräusche. Pups nochmal, wenn du möchtest.
Okay, ciao, ciao.
Ciao. Und da sind wir wieder. Wie immer mache ich am Anfang bei unsere Tipps der Woche schamlose Eigenwerbung für den Dorfkino-Podcast www.dorfkino-podcast.de, der Film- und Serien-Podcast von mir und dem lieben Tim. Denn hier nehme ich immer so, nur so die Highlights raus und im Dorfkino-Podcast bespreche ich alle Serien und Filme, die ich gesehen habe und zwar dann auch in ganz ausführlich und nicht nur so kurz wie hier. So, um nicht drum herum zu reden, fange ich direkt an mit dem ersten Film, den ich gesehen habe und der liebe Marc auch. Es geht nämlich um Warcraft The Beginning. Ja, schon ein bisschen her, dass wir den gesehen haben. Ich glaube 3,5 Wochen oder sowas. Und der war, ja, ist schwierig zu bewerten, finde ich. Ich habe eine Minute lange Review auf meinem YouTube-Kanal gemacht, flixblog.de. Nochmal ein bisschen Eigenwerbung, hey, es kommt immer gut. Und da habe ich das Ganze so zusammengefasst, dass mir der Film, dass er Schwächen hatte in den Dialogen und in der Story an sich, aber mich einfach 2 Stunden lang extrem gut unterhalten hat. Also in diesen 2 Stunden habe ich nicht ansatzweise das Gefühl von Langeweile verspürt, was echt positiv ist, wenn man das über einen Film sagen kann. Allerdings natürlich im Nachhinein, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, hat er seine Fehler in der Story oder erklärt Sachen ein bisschen kurz. Er ist halt auch hektisch, was das angeht, was, wie gesagt, den Film sehr kurzweilig gemacht hat, ihn dadurch vielleicht ein bisschen schlechter. Ich weiß aber nicht, ob das langatmiger dann noch so interessant alles gewesen wäre, weil es halt eine recht klassische gut-böse Story ist. Das ist nun aber halt einfach die Story von Warcraft. Also das ist halt nun mal eine Spieleverfilmung. Ich weiß, du wirst gleich sagen, da steckt noch mehr dahinter, aber das ist nur das, was sie in diesem Film erzählen können, rein von dem, was sie an Zeit haben. Und ich denke, dafür haben sie es ganz gut gemacht. Die Dialoge sind manchmal ein bisschen bla. Also ja. Das war schon eher die untere Schublade der Dialogkiste. Trotzdem muss ich sagen, also muss noch dazu sagen, ich kenne mich mit dem Universum nicht so richtig aus. Ich kenne so die ganz Grundlore, wer irgendwie gut und wer böse ist und wer gegen wen kämpft und so weiter. Und ich kenne halt die Namen der Charaktere aus Hearthstone. Das war dann immer sehr schön, da dann irgendwie so das Name-Dropping. Ah, das ist Khadka, ah, das ist ein Champion in Hearthstone, den habe ich mir vorhin gekauft, irgendwie sowas. Und das ist halt ein cooler Charakter, das war schön zu wissen. Und so kleine, nicht Add-ons, sondern so Easter Eggs, wie zum Beispiel die Murlocs. Sowas habe ich natürlich auch erkannt. Das war auch schön, dass sie sowas reingemacht haben. Und der Film sah halt unglaublich gut aus, fand ich. Das CGI sah sehr schön aus, wenn es nur das CGI war, wenn... Ich fand zum Beispiel die Ork-Mensch-Frau, die sah ein bisschen komisch aus, einfach nur so mit Farbe angemalt. Die Rüstung, die große Rüstung bei ihm, ja, sieht vielleicht ein bisschen lächerlich aus, aber ich finde, über das alles kann ich hinwegschauen, wenn ich einfach 2 Stunden lang gut unterhalten werde.
Ja.
Wie sieht's bei dir aus, Marc? Du kennst ja die Geschichte von World of Warcraft, beziehungsweise Warcraft. Wie fandest du den Film?
Ich fand ihn gut, ich fand ihn wahrscheinlich besser als du. Hängt aber auch damit zusammen, dass, wenn ich objektiv auf den Film gucke, muss man einfach sagen, man versteht relativ wenig. Klar, man versteht die Grundstory, die im Film passiert, aber was alles dahinter steckt und so, macht das Ganze halt auch mal so viel epischer und so viel besser. Deswegen, er war schon eher an die Warcraft-Fans gerichtet, muss man sagen. Also er hat auch dich unterhalten, aber ich glaube, jemand, der wirklich gar nichts irgendwie mit Blizzard zu tun hat, also der auch nicht den Namen über Hearthstone-Karten kennt oder so, ist nicht so. Wobei ich sagen muss, ich finde, das ist nicht der falsche Schritt. Weil zum Beispiel, was der falsche Schritt bei World of Warcraft war, dass sie es auf eine immer breitere Masse runterbrechen wollten. Das heißt, auf immer mehr Leute, sie haben es immer mehr, immer leichter gemacht, haben immer mehr Komfort-Features reingebracht und sie haben Abonnenten verloren. Und bei einem Film, also bei dem Film haben sie meiner Meinung nach das richtig gemacht, was sie bei World of Warcraft falsch gemacht haben. Statt zu versuchen, Warcraft auf für jeden zuzuschneiden, haben sie es für die Fans gemacht. Und das ist meiner Meinung nach richtig, weil meiner Meinung nach funktioniert es nicht, Warcraft auf für jeden zuzuschneiden. Also für mich war es die richtige Wahl so.
Ja. Aber wärst du zufrieden, wenn es jetzt bei diesem einen Film bleibt?
Eigentlich nicht.
Weil ich finde, es muss irgendwie auf jeden Fall einen zweiten Teil geben.
Die Sache ist nicht storytechnisch, sondern einfach, weil ich den Film gut fand.
Weil mir fehlt aber, also hätte ich nur diesen Film, da fehlt irgendwie was. Ich will auch mehr wissen, klar, weil es mich auch interessiert, aber ich finde, da ist einfach auch, da ist ja noch irgendwie schon was am Ende so vom Film, der das mehr verspricht.
Ja, natürlich. Es wurden auch viele Sachen nicht genannt, wovon ich überrascht war. Die man nur weiß, wenn man sich auskennt. Also zum Beispiel, was mit Medivh los war, diesem einen Zauberer, der sich am Ende verwandelt hat und so. Ich sage das jetzt auch nicht, das wären vielleicht Spoiler, aber es wurden ein paar Sachen nicht genannt und generell, wie du gesagt hast, war das Ganze hektisch. Und rein storytechnisch, für jemanden, der die Story nicht kennt, müsste eigentlich mehr kommen. Ich bin rein storytechnisch nicht so dran interessiert, weil ich halt weiß, wie es weitergeht.
Okay. Ja, aber auf jeden Fall ein unterhaltsamer Film, um es mal so runterzubrechen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und dann habe ich gesehen Luther, Staffel 1 bis 3. Luther ist eine doch recht klassische Polizeiserie, in dem Sinne, dass es eine Polizeiserie ist, mit Idris Elba in der Hauptrolle, der einen Kommissar in London spielt. Und Idris Elba ist einfach mal ein richtig fucking Badass. Also selten so ein Typ gesehen, der so Badass ist. Und Luther hat eine richtig gute Story. Eine Folge geht 45 Minuten. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele das pro Staffel sind. Ich glaube, in Staffel 2 und 3 waren es jeweils 4 Folgen. In der ersten waren es 6 Folgen, wenn ich es richtig zusammenbekomme. Also das kann man auf jeden Fall schauen. Und ich muss sagen, das ist endlich mal wieder Unterhaltung auf höchstem Niveau. Am Anfang wirkt es so, als wäre es a case a week, also pro Folge ein Fall, so polizeimäßig. Aber nee, da ist ein roter Faden, der sich auch durch die Staffel durchzieht und so. Und das ist endlich mal wieder sowas, wo ich einfach, was wirklich gute Unterhaltung war und wo ich echt dranbleiben wollte. Und aktuell läuft gerade Staffel 4 im Fernsehen. Ich werde die dann auch schauen, wenn die irgendwie auf Netflix ist und so weiter, was Luther Staffel 1 bis 3 gerade ist. Eine große, sehr, sehr große Empfehlung von mir für Luther. Das ist endlich wieder sehr, sehr tolle Serienkunst, wie ich sie lange nicht mehr gesehen habe. Tolles Ding. Dann habe ich einen Klassiker nachgeholt, nämlich Der Weiße Hai oder Jaws von 1975. Und man merkt das Alter dann doch schon etwas an. Ich fand den aber trotzdem irgendwie unterhaltend. Heutzutage kommt so ein bisschen ein leichter Trash-Faktor auf, den ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm fand. Also ich fand, es war ein unterhaltsamer Film. Klar, die Story ist auch so ein bisschen Banane, was da dann passiert. Aber hey, ich weiß, irgendwie kann man... Das war immer der erste Film, der so eine Story hatte. Da kann ich dann noch drüber hinwegsehen. Ich fand den unterhaltend. Also das ist es dann auch. Unterhaltend. So ein bisschen wie Warcraft. Dann musst du so viel weiter drüber nachdenken. Dann bist du zufrieden. Dann habe ich noch gesehen 22 Jump Street. Ich hatte ja den... 21 Jump Street, den hatte ich nicht im Kino gesehen, habe ich auch daheim gesehen. Und zwar ist es eine Neuauflage einer alten Serie. Die Serie war damals mit Johnny Depp, beziehungsweise die Grundlage gibt es, glaube ich, sogar als Buch, das recht erfolgreich ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls ist das was schon öfter verfilmt wurde. Und das Ganze wurde neu aufgelegt mit Jonah Hill und Channing Tatum, 21 Jump Street. Und der Film war recht erfolgreich und der Film war auch... lustig, nicht so Pipi-Kaka-Humor, so eine Mischung aus allem, aber ich fand, der war dann auch doch schon schlauer vom Humor her, als ich es erwartet habe. Und 22 Jump Street fängt ziemlich krass mit diesem Pipi-Kaka-Humor an, wo ich mir nach den ersten 20 Minuten erstmal gedacht habe, ey Leute, irgendwie ist das jetzt nicht so das, was ich in Erinnerung hatte, was der erste war, bitte tut das nicht. Aber nimmt dann so eine sehr schlaue und gute Wendung, wo der Humor einfach auf ein höheres Level gehoben wird, was wirklich, wirklich gut ist und dann sich auch in Meta-Humor rein, der Film driftet so in Meta-Humor rein, was echt angenehm ist. Ich glaube aber, dass manche Leute den Meta-Humor nicht immer verstehen und es dann nicht ganz so witzig ist und eher einfach so, hä, okay, was passiert hier gerade? Ich fand den Meta-Humor dann aber auch gegen Ende so toll, dass er mich dann wirklich am Ende doch noch positiv einfach überrascht hat und ich saß dann auf einer positiven Note den Film beenden konnte.
Ich wollte gerade nur was sagen, weil ich habe den Film auch gesehen. Ich glaube nicht komplett, weil ich habe ihn dann gedroppt. Das ist bei der Hälfte, bei drei Viertel, irgendwie so was um den Dreh.
Wahrscheinlich bei der Hälfte.
Weil ich fand, bis zu dem Punkt, wo ich es gesehen habe, es war zum einen schlechter Humor als im ersten.
Ja.
Gleichzeitig war aber der Grundaufbau genau fast exakt wie das erste.
Und das machen sie in der zweiten Hälfte des Films so gut. Also jetzt minimaler Spoiler, also eigentlich keiner, ach egal, heutzutage muss man das halt sagen. Sie benutzen diese Thematik, dass es eigentlich genau das Gleiche ist, machen sie am Anfang schon Witze drüber. Okay, ja, wir sind in der Kirche gegenüber, ist ja genau das Gleiche.
Ja gut, das fand ich aber nicht so witzig.
Ja, da ist es auch noch nicht so witzig, aber das machen sie später noch ziemlich witziger. Und ich muss sagen, fuck, mit der geilste Abspann aller Zeiten. Weil... Also ich kann dir sagen, es wird kein 23 Jump Street geben,
okay.
Weil sie verarschen es im Abspann komplett. Ich würde dir auch empfehlen, den Film nochmal zu schauen. Einfach für die zweite Hälfte des Films lohnt sich. Die ist echt gut. Und im Abspann tun sie dann halt so, okay, als würden sie gerade 23 Jump Street irgendwie ankündigen. Ja, okay, ihr müsst jetzt irgendwie als Medizinstudenten dahin gehen. Und dann siehst du aber so, es ist immer dieses, wie er so die Aufträge verteilt, wo sie jetzt hin müssen. Und dann siehst du aber, okay, und jetzt müsst ihr irgendwie in den Kindergarten. Und es wird halt immer so absurd und dann so, 26 Jump Street, 31, und es geht halt immer so weiter, immer neue Idee. Jetzt als Videospiel, 27 Jump Street und so weiter. Es wird richtig absurd und sie haben aber wirklich gute Ideen dabei und es ist einfach nur mal wirklich witzig. Und sie nehmen dies auch so ein bisschen auf die Schippe, dass man das halt immer weiterführen könnte, was sie jetzt aber wohl nicht machen werden nach diesem Abspann. Fand ich sehr, sehr schön. Hat es dann auch nochmal ein bisschen rausgerissen. Und dann habe ich was gestern Abend gesehen, was mal so eine Empfehlung war, die ich bei Fred Carpet gesehen habe, wenn ihr das kennt. Das ist von dem netten Herrn, der auch in der ARD mittlerweile moderiert hat, früher bei Stefan Raab moderiert. Steven Gätjen. Der hat ja so einen Filmchannel jetzt, Fred Carpet, kann man empfehlen. Und der School of Rock hat er mal vorgeschlagen. School of Rock ist ein Film mit Jack Black in der Hauptrolle. Und er ist eben Rocker und versucht mit seiner Band durchzustarten, das funktioniert nicht so ganz, wohnt bei seinem Kumpel Ned Schneebly und Ned Schneebly hat jetzt aber allerdings eine Freundin und er selber, er heißt Dewey Finn, hat schon lange, also eigentlich noch nie Miete gezahlt und die neue Freundin von Ned ist da so ein bisschen drauf, ja der Typ hier, der wohnt immer bei uns, der soll jetzt auch mal Miete zahlen und ist so ein bisschen so die Böse und ja, er wird bei seiner Band rausgeworfen, die er gegründet hat, ist relativ sauer und sitzt dann so halt daheim rum und scheiße, er muss jetzt mal langsam Geld bezahlen, sonst werfen die ihn aus der Wohnung raus. Und es sind irgendwie über 2000 Dollar, die er da Schulden hat. Und es kommt ein Anruf für Ned Schneebly rein, weil der ist Vertretungslehrer. Ja, die Schule, die Grundschule in der Stadt braucht einen Vertretungslehrer, weil sich eine Lehrerin das Bein gebrochen hat. Und er tut dann so, als wäre er Ned Schneebly und geht an diese Schule. Allerdings hat er so gar keinen Bock auf normalen Unterricht und das ist aber eine Elite-Schule. Also die Schüler, die haben da Bock auf Unterricht und so weiter. Die Eltern zahlen irgendwie 15.000 im Jahr. Also nicht so eine normale Grundschule. Und fängt dann an, den Kindern so ein bisschen Rock beizubringen, weil er einfach keinen Bock auf normalen Unterricht hat. Und da entwickelt sich eine sehr charmante Story. Ich habe den Film im Original geschaut. Ich glaube, ein paar Witze funktionieren im Film Deutsch nicht. Den kann man auch super im Original schauen. Das ist für uns verständliches Englisch, um es mal so zu sagen. Eine sehr sympathische Story, die ist auch nicht so super vorhersehbar. Super Musikreferenzen, also wenn man so ein bisschen ältere Musik kennt, die aus dem Rock-Bereich kommt, sagen wir mal AC/DC, Led Zeppelin und so weiter, oder auch Smoke on the Water von Deep Purple, einfach wenn man so die Musik von damals auch kennt, dann ist das schon super. Super Musik, und das Coole ist, die Kinder, die konnten halt die Instrumente und so weiter wirklich spielen. Haben es aber auch teilweise so am Set gelernt, wie mit dem Film. Und das ist wirklich, wenn man das weiß, schaut sich der Film nochmal ganz anders. Und Jack Black liefert hier einfach eine Hammer-Performance. Ist ein sehr sympathischer Film, School of Rock. Kann man sich auf jeden Fall gerne anschauen. Einfach irgendwie so einen Sonntagnachmittag hat man dann gut verbracht. Das war's damit. So, dann darfst du anfangen, bevor du jetzt mal anfängst. So zwei Sachen davon sagen mir was. Hast du nicht schon mal über die geredet? Es wäre einmal Parasite und einmal Carbonari of the Iron Fortress. Ja,
also Parasite hatte ich sogar in meinem Top 2015 Video erwähnt. Ich habe ihn nur noch mal angeschaut, weil mir langweilig war und fand ihn das zweite Mal sogar besser als beim ersten Mal. Oh. Würde ihn vielleicht sogar jetzt höher ranken, als ich es damals getan habe. Ja, ich habe ihn schon mal erwähnt, ich wollte es nur mal erwähnen. Dann, was jetzt kommt, sind viele, die jetzt abgeschlossen wurden oder zur Hälfte durch sind von der derzeitigen Season von Anime. Das eine ist Boku no Hero Academia. Das ist gerade fertig geworden, ich glaube am Wochenende. Ist ein Shonen, ist auch von der Machart sehr klassischer Shonen. Heißt, du hast einen schwachen Hauptcharakter. Es geht um eine Welt, in der 80% der Bevölkerung Superkräfte hat. Und 20%, die keine Superkräfte haben. Und da gibt es auch Diskriminierung zwischen den zwei Fraktionen. Natürlich ausgehend von denen, die Superkräfte haben. Und man fängt eben an mit dem Hauptcharakter, der keine Superkräfte hat, der ohne Superkräfte geboren wurde, allerdings schon als Kind ein Superheld werden wollte. Und der kriegt, das kann ich spoilern, weil das passiert in der ersten Folge und das ist auch irgendwo klar, wenn es um so ein Anime geht. Er bekommt Superkräfte von jemandem verliehen und von dort aus geht das Ganze, er wird stärker und das klassische Shonen eben, nur super ausgeführt. Also zum einen ist es witzig, es ist ein bisschen auch eine Parodie vom Shonen-Genre, aber wie gesagt, hauptsächlich macht es eben dieses Shonen-Genre sehr, sehr gut. Weil mein Problem ist so ein bisschen, ich mag die Grundidee von Shonen. Nur sehr wenige Anime schaffen es, das Shonen-Genre gut umzusetzen. Beziehungsweise gibt es mittlerweile viele Spin-offs und viel möchte gern Shonen, die das einfach nicht gut umsetzen. Aber Boku no Hero Academia wirklich gut das Ganze umgesetzt und würde ich eigentlich jedem empfehlen, der Anime gerne schaut. Ich denke aber auch, dass alle, die sich ein bisschen in der Anime-Welt auskennen, das gesehen haben werden, weil der war sehr bekannt.
Okay.
Dann noch das nächste, was sehr bekannt ist und sehr gehypt ist in dieser Season, ist ReZero. Ich weiß nicht, wie der Titel weitergeht, der geht nämlich noch weiter. aber ich nenne es nur ReZero. Der ist zur Hälfte jetzt fertig. Da kommen noch 12 Folgen, glaube ich. Der hört sich von der Beschreibung und von den ersten 10 Minuten sehr, sehr standardmäßig an. Es geht um einen Otaku, der, also einen Jugendlichen, ich glaube, er ist 18 oder so, irgendwas sowas um den Dreh. Der halt in einer normalen Welt ist. Der ist gerade im Einkaufszentrum, geht auf die Straße raus und blinzelt quasi und auf einmal steht er in einer Fantasy-Welt. Also es ist dieses klassische, ja, Jugendlicher, Anime-Spiele-Fan landet in einer Fantasy-Welt. Gibt's zu Haufen mittlerweile, weil seit Sword Art Online das Ganze ziemlich groß wurde und tausendfach rauskam. Allerdings würde ich jedem empfehlen, das weiter zu gucken, weil es nimmt eine sehr, sehr schnell, schon in der ersten Folge, eine dramatische Wendung. Denn, das kann ich sagen, weil es passiert in der ersten Folge, das muss ich auch sagen, weil sonst kann ich Leute nicht überzeugen, es zu schauen. Er hat eine Superkraft, die bringt ihm aber kampftechnisch gar nichts. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Shonen oder so. Denn wenn er stirbt, resettet er die Zeit zu einem gewissen Punkt. Das ist wie so ein Respawn-Punkt in Videospielen. Und er erinnert sich an alles, was passiert ist, bis zu dem Punkt, wo er gestorben ist. Allerdings alle anderen nicht, weil es tut wirklich die Zeit zurückspulen quasi. Und jetzt könnte man natürlich so einen klassischen Anime daraus machen. Allerdings ist das Ganze nicht klassisch. Es wird nämlich damit umgegangen, er trifft den weiblichen Hauptcharakter, in den er sich auch verliebt. Allerdings aus Gründen, die man am Anfang noch nicht weiß, will das Schicksal quasi, dass sie oder er stirbt. Und er muss es halt mit dem Wissen, das er jedes Mal beim Sterben erlangt, verhindern. Und ab einem gewissen Punkt, das ist auch vom Macher von Steins Gate, denjenigen, die das was sagt, die wissen, was sie erwartet, weil es spielt auch so ein bisschen mit der Sache, dass er halt immer wieder resettet. Das heißt, er guckt auch immer wieder den Charakter, mit dem er sehr viel Zeit verbracht hat, in die Augen und sie erkennen ihn nicht. Und er wird natürlich mental da auch immer abgestumpfter und verzweifelter. Und ja, es ist sehr, sehr gut. Ich würde es jedem empfehlen. Und es ist auch sehr gehypt.
Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Dann hast du noch gesehen, warte, ich probiere es, Bungo Stray Dogs?
Ja, dazwischen war zwar noch was, aber...
Echt? War das nicht Jojo's Bizarre Adventure?
Nee, ReZero.
Ah, das war ReZero. Okay, dann red erst über Jojo's Bizarre Adventure. Das hat sich nämlich gerade so nach Bizarre Adventure angehört, deswegen, dann leg mal los.
Dazu muss ich sagen, den habe ich nicht fertig geguckt, da habe ich nicht mal einen Großteil der Folgen geguckt. Also ich habe die ersten Folgen der ersten Staffel gesehen, es gibt aber mittlerweile, glaube ich, 4 oder 3, bin ich mir nicht sicher. Aber mittlerweile dürfte es auch vielen was sagen, Jojo's Bizarre Adventure. Ja, es ist eine Adaption von einem sehr alten Manga, so wie ich das mitbekommen habe, der 1900 irgendwas rauskam. Ich glaube, früh 1990. Was sehr typisches Shonen ist. Das heißt, sehr viel diese übermuskulären, also in die Richtung Dragon Ball. Auch viel mit diesen Stancen, also mit diesen Posen. Allerdings, es ist so absurd und der Titel beschreibt schon so gut, bizarr. Es ist einfach gut. Es ist lächerlich, es ist so lächerlich, dass es wieder lustig ist. Es hat einen Antagonisten, den du einfach nur hassen musst. Und das Ganze verstrickt sich über die Geschichte, weil ich habe schon ein bisschen über das hinaus gehört, was ich gesehen habe. Verstrickt sich auch so weit und hat auch trotz allem eine relativ gute Geschichte, auch sehr gute Charaktere. Also man sollte es gesehen haben.
Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Dann kommst du jetzt zu Bungo Stray Dogs,
ja,
oder?
Ja, das ist auch einer, der noch airing ist. Da bin ich mir nicht sicher, ob er jetzt abgeschlossen ist. Ich habe die ersten 8-9 Folgen gesehen und bis jetzt hat er mir sehr gut gefallen. Also die Animationen sind sehr, sehr gut, also wirklich top-notch. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie KK Sensen, was ich mal erwähnt hatte. Das heißt, eine sehr lebendige Welt, lustige Charaktere. Ist auch wieder eher eine Erwachsene oder eine bisschen, ich möchte nicht sagen intelligentere Zuschauerschaft gerichtet, aber doch schon jemand, der ein bisschen was Niveauvolleres möchte. Und ja, es geht um einen Hauptcharakter, der aus seinem Waisenhaus geworfen wurde. Und jetzt nicht weiß, was er machen soll. Und wird dann von einem sehr skurrilen Typ, der im Fluss treibt und versucht, sich zu ertränken, den er rettet und der ihm dann sagt, was er da tut. Er wollte es nicht. Er wollte irgendwie nur irgendwas aus dem Fischfluss, aus dem Fluss fischen. er wird angesprochen und wird dann im Endeffekt in eine Organisation aufgenommen, die sich um Dinge kümmert, die das Militär nicht lösen kann. Das heißt, es geht auch wieder um, naja, Superkräfte eigentlich. Aber das Ganze ist, wie gesagt, sehr in Richtung KK Sensen, mit viel Humor und auch viel Anlehnungen an Schriftstücke von japanischen Autoren. So wie ich das mitbekommen habe, dazu kann ich nichts sagen. Das habe ich nur von einem Reviewer gehört, weil ich kenne mich da nicht aus. Aber selbst ohne diese Kenntnisse hat es bis jetzt sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich noch gesehen Kiss Neighbor, auch was in der derzeitigen Season. Habe ich auch noch nicht zu Ende gesehen. Ist jetzt zu Ende, das weiß ich sicher. Da geht es um, ich bin mir gerade bei der Anzahl nicht mehr sicher, 6 Jugendliche, die in das Kiss Neighbor-System aufgenommen werden. Das Kiss Neighbor-System teilt die Wunden der 6 Personen. Das heißt, wenn jemand tödlich verletzt wird oder generell verletzt wird, spüren die anderen den Schmerz und der wird aufgeteilt. Das heißt zum Beispiel, tödliche Wunden können so überlebt werden.
Ah, das ist ein Konzept, das erinnert mich gerade an eine aktuelle Netflix-Serie, Sense8 heißt die. Okay. Da ist das Ganze auf 8 Personen aufgeteilt. Und okay. Da empfinden alle das Gleiche, die sind über die ganze Welt verteilt. Und
nee, die sind an einem Ort. Aber.
Ah, okay. Ja, dann ist natürlich alles anders.
Nein, aber die ersten Folgen sind noch so ein bisschen blase. Es wird halt die ganze Welt vorgestellt, wie das ganze Kiss-Neighbor-System funktioniert und ist dann sehr charakterbezogen, wie der ganze Anime. Ist interessant am Anfang, oder bis zu dem Punkt, wo ich es gesehen habe, ich habe es noch nicht fertig gesehen, ist noch die Frage, worauf möchte das Ganze hinaus? Weil es sagt ja halt, okay, die teilen ihre Wunden, aber was wollen sie erreichen? Wollen sie beweisen, dass Menschen, die ihre Emotionen und ihre Wunden teilen, miteinander auskommen können, weil so wie ich das mitbekommen habe, ist es im Endeffekt das Ziel von dem Ganzen, irgendwie eine Gesellschaft zu gründen, wo es keinen Krieg gibt.
Okay.
Weshalb auch die Wunden geteilt werden. Trotzdem, derzeit bis zu dem Punkt, wo ich es gesehen habe, ist noch die Frage, worauf möchte es hinaus? Aber wie gesagt, es ist fertig, ich werde es auch weiter gucken und ich werde dann auch ein Update geben.
So, bevor du zu dem Vorletzten kommst, komm mal bitte zu dem Letzten. Cabaneri of the Iron Fortress, da hast du nämlich schon mal drüber geredet.
Ja, da habe ich geredet, dass das Steampunk Attack on Titan ist. Das fasst das Ganze schnell zusammen, weil genau das ist es. Und ich will eigentlich nur noch mal ganz kurz sagen, wie es weitergegangen ist, weil ich habe das Ganze fertig gesehen. Das Ende ist auch okay, das sage ich jetzt schon vorab. Allerdings hat es für mich das gleiche Problem wie Attack on Titan, was ich gehofft hatte, dass es das nicht tut. Weil Attack on Titan hatte ja das Ganze mit Eren, der sich in Titan transformieren kann. Und was das Ganze von einem Survival eher auf Action, also auf Titan-Gekloppe im Endeffekt, verlagert. Und das gleiche Problem habe ich bei Cabaneri of the Iron Fortress. Weil am Anfang hattest du noch dieses Survival-Feeling durch die im Endeffekt Zombies, die wirklich eine Bedrohung darstellen. Und später ist es einfach nicht mehr da, weil der Hauptcharakter kriegt Superkräfte. Es gibt immer mehr, die Superkräfte haben. Es funktioniert einfach nicht mehr so gut. Also, wer Action mag, der wird es vielleicht noch mögen, aber ich fand es schade, dass es immer mehr auf diese Action zugegangen ist. Es hat noch einen ganz okayen Plot-Twist in dem Sinne, dass ab einem gewissen Punkt nicht die Zombies der eigentliche Feind sind, sondern ein Mensch. Aber das sieht man eigentlich auch in vielen Zombie-Filmen so, dass eigentlich die Menschen das größere Problem sind.
Ja.
Ja. Schade. Es ist trotzdem noch ein guter Anime, aber er hätte so viel besser sein können.
Schade, schade. Wie sieht's denn aus mit dem letzten, was du gesehen hast? Mal kein Anime. Silent Hill, der Film.
Ja, der erste Teil. Ja, aber auch den, der soll auch noch ganz gut sein, der erste Teil.
Im Gegensatz zu den anderen,
ja. Ja, ja, ich habe den mit zwei Freunden angeguckt. Auch nachts im Dunkeln. ja, ist eine Videospielverfilmung von Silent Hill, obviously. Ist sehr atmosphärisch, hat auch ein interessantes Konzept. Also es geht um eine Mutter mit ihrer Tochter. Die Tochter hat immer wieder Albträume von dem Ort Silent Hill. Und die Mutter entscheidet sich, also nichts hilft dagegen. Sie ist auch schon zu Psychiatern gegangen und entscheidet sich mit ihrer Tochter jetzt mal nach Silent Hill zu gehen, um rauszufinden, warum sie ständig diese Albträume hat, ob das vielleicht irgendwas hilft, wenn sie ihren diesen Ort sieht. Und geht dahin und ja, der Ort ist aber sehr komisch. Sie
baut mal, ganz kurz nochmal zwischendrin. Ich sollte meinen Eltern öfter von meinen Träumen erzählen. Ich träume sehr oft von Hawaii. Sehr oft. Ich glaube, das müssen wir irgendwie bekämpfen.
Ja, auf jeden Fall fährt sie nach Silent Hill, baut dort einen Autounfall, ist bewusstlos und als sie aufwacht, ist ihre Tochter weg. Und das Ganze, worum es geht, ist eigentlich, dass sie erstmal ihre Tochter sucht. Und merkt aber schnell, okay, in diesem Ort ist niemand. Das war aber schon von vornherein klar. Aber es ist generell komisch, weil sie sucht ihre Tochter und im Verlaufe dröhnen dann auf einmal Alarmglocken. Sie weiß nicht, was los ist. Versucht ihrer Tochter hinterher zu rennen, weil sie meint, sie hat sie gesehen irgendwo. Und auf einmal wird der komplette Ort dunkel. Und auf einmal tauchen sehr creepy Kreaturen auf. Es ist ja auch ein Horrorfilm. Ja, so ungefähr von der Grundprämisse ist Wetter, es regnet auch zwischendrin mal Asche. Also es ist relativ atmosphärisch.
Sie haben es gut vom Spiel übernommen, was ja das angeht.
Also ich fand ihn auch nicht schlecht. Er funktioniert auch tatsächlich, ich glaube, er hat gar keine Jumpscares drin.
Glaube ich auch nicht.
Vielleicht ein oder zwei, aber was ich sehr positiv finde, weil Horror an sich macht mir nichts aus. Nur Jumpscares sind für mich der Tod.
Ja.
Und es war auch Horror, es war auch eine einigermaßen gute Story. Ja, also ich fand ihn okay.
Mehr nicht.
Ich fand jetzt kein Meisterwerk, ich fand ihn jetzt nicht gut, ich fand ihn okay.
Ja. Gut, dann machen wir weiter mit unseren Spielen der Woche. Ich habe minimal wenig Hearthstone gespielt, ich glaube so wenig Hearthstone habe ich in letzter Zeit selten gespielt.
Wolltest nicht Legend ranken?
Nee, irgendwie ist alles, irgendwie der Grind macht gerade nicht so Spaß. Bisschen FIFA 16 online habe ich gespielt. Dann habe ich ein Mobile Game gespielt. Dragon Mania Legends. Du hast es vorhin schon gesagt. Drachen sind eigentlich ziemlich cool. Und was hier der Fall ist, man hat, man kann seine Drachen züchten. Man hat seine Drachen. Man hat da so eine kleine Area. Ist ein Free-to-Play-Spiel von Gameloft, um das dazu zu sagen. Und das dauert dann natürlich, bis ein Drache gezüchtet ist. Da muss man warten oder man gibt Geld aus. Man kann mit diesen Drachen aber kämpfen und da gibt es dann so Singleplayer-Missionen. Man kann aber auch gegen andere Spieler kämpfen ab einem bestimmten Level. Und es gibt verschiedenste Drachen. Es gibt dann Feuerdrachen, es gibt Wasserdrachen, es gibt dann Drachen, die Feuer- und Wasserattacken können, es gibt Pflanzenattacken und so weiter. Also die Kämpfe sind da recht wichtig. Und man kann seine Drachen leveln, indem man sie füttert. Man füttert sie, indem man auf so einer Farm Essen macht für die und so weiter. Und man kann sie auch trainieren. Also es gibt wirklich relativ viele Möglichkeiten. Und ich spiele es jetzt seit 2 Wochen und so mal am Tag für eine halbe Stunde bis Stunde kann man sich das auf jeden Fall mal geben. Dragon Mania Legends. Dann habe ich gespielt 2 Spiele im Zuge des PS Plus Accounts, den ich ja besitze. Vom letzten Monat war es einmal Tabletop Racing. Das ist ein kleiner Fun Racer, bei dem man Auto spielt auf, ja, Tabletops. Also man spielt ferngesteuerte Autos in zum Beispiel einer Küche und so weiter, dann ist halt so eine Ketchup-Tube, die da rumliegt, relativ groß im Gegensatz zu einem ferngesteuerten Auto. Und das macht das Ganze sehr sympathisch. Ja, rein spielerisch, hat ein paar interessante Modi, so Mario Kart-mäßig kann man da noch irgendwelche Items abschießen. Ja, ist ein nettes Spiel, dafür, dass es ein PS Plus war, ist in Ordnung. Ich glaube, sonst kostet es auch 10 Euro, kann man sich gönnen, wenn man denn auf Racer steht. Dann das interessantere Spiel ist diesen Monat im PS Plus, NBA 2K16. Das aktuelle NBA-Spiel von eben 2K ist jetzt nicht mehr ganz neu, denn ich glaube, im Herbst kommt dann auch schon das 17er, aber trotzdem ein 60-Euro-Titel, der jetzt im PS Plus ist, was ich sehr beeindruckend finde. Und ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, als wir über FIFA gesprochen haben, der Story-Modus ist echt verdammt gut in NBA. Und dieses Spiel sieht unglaublich gut aus. Ich kann die Steuerung nicht so richtig. Das ist eine Sache, die ich dem Spiel ankreiden muss. Leute, baut doch irgendwie ein Tutorial ein. Nicht jeder ist, also nicht jeder kann die Steuerung. Das ist ein Ding, was FIFA sogar hat. FIFA hat ein Tutorial. Ist zwar ein bisschen versteckt, aber hat's. Entweder bin ich einfach zu blöd oder ich finde das Ding nicht. Ich habe gesucht und gesucht, ich finde kein Tutorial. Und so einfach ist es nicht, weil es gibt 800 Controls mehr als in FIFA. Und so für einen, der sonst nur FIFA spielt, ist das sehr anspruchsvoll. Allerdings muss ich den Story-Modus echt nochmal loben. Sie haben so viele Spielmodi mit drin, sie haben 2K, TV und so weiter. Also das Ding ist vom Umfang her echt top. Da kann sich EA mal eine Scheibe abschneiden. Wollte ich hier mal positiv loben. Das war's dann schon mit meinen Spielen der Woche. Dann darfst du ran, Marc, mit dem Tree of Savior. Wen rettet der Baum denn?
Tree of Savior ist ein MMO tatsächlich. Was derzeit in der Open Beta, glaube ich, noch ist, ist der geistige Nachfolger von Ragnarok Online. Hat einen sehr einzigartigen Artstyle. Sieht auch teilweise, oder ist teilweise gezeichnet sogar, die Hintergründe. Und spielt sich ähnlich wie Diablo, das heißt so leicht top-down. Wie gesagt, ist der geistige Nachfolger von Ragnarok und ist sehr viel auf Grinding ausgelegt. Das heißt, es gibt zwar Quests, aber die sind meistens nur töte dies, töte das. Hat ein sehr einzigartiges Klassensystem. Es gibt zum einen sehr viele Klassenkombinationen und die kann man auch nicht zurücksetzen. Ähnlich wie bei Ragnarok, soweit ich das weiß. Heißt, man kann die Skillpunkte, die man verteilt, nicht zurücksetzen. Statuspunkte kann man, glaube ich, zurücksetzen. Aber das ist was mittlerweile bei MMOs sehr selten ist. Weil die meisten Leute wollen halt, dass man sich resetten kann, dass man keine Fehler machen kann. Ich finde den Grundgedanken eigentlich gut von sowas, dass du dich wirklich dedicaten musst für deine Entscheidungen, also dass du wirklich hinter deinen Entscheidungen stehen musst, selbst wenn sie vielleicht nicht richtig waren. Also das Grundkonzept von diesem Spiel ist wirklich nicht schlecht. Es hat aber so viele Probleme. Es ist ein Steam-MMO, also es wurde über Steam gepublished. Hat auch eine 60%ige Bewertung, also in Steam ist es ja mit diesen prozentualen Bewertungen. Und da kann ich auch zustimmen, weil das Spiel ist sehr verbuggt, bietet relativ wenig Endgame-Content und es gibt unglaublich vieles Dings, Goldseller, gerade in den Hauptstädten. Es gibt Einschränkungen, sie haben Einschränkungen gemacht, um Goldseller Goldselling im Endeffekt zu unterbinden. Funktioniert aber nicht und was es bewirkt hat, ist, dass es größtenteils die normalen Spieler einschränkt. Zum Beispiel kann man das Auktionshaus, also diese Handlungsstation für alle MMO-Spieler, ich glaube erst eine Woche nach Erstellen seines Charakters benutzen. Und dann kann man auch immer nur ein Item pro Tag verkaufen, was halt bei anderen Spielen wie World of Warcraft nicht denkbar wäre, dass du immer nur ein Item verkaufen kannst. Einfach nur um Goldseller einzugrenzen. Die verkaufen aber eher Gold trotzdem noch, einfach ohne das Auktionshaus und ja, ich habe so das Gefühl, IMC Staff heißt das Entwicklerstudio, glaube ich, ist zu klein, um den ganzen Problemen, die das Spiel hat, Herr zu werden. Okay. Ich glaube, sie müssten es weiterreichen an ihren größeres Entwicklungsstudio, was auch bessere Server parat stellen kann. Weil ich spiele zwar derzeit noch gerne, aber ich kann es niemandem empfehlen derzeit.
Okay, schade. Wie sieht's denn aus mit Blaze Blue?
Ja, Blaze Blue ist ein eine im Endeffekt Visual Novel. Ist tatsächlich ein JRPG.
Okay.
Beziehungsweise kein RPG, sondern ein J-Beat'em-up. Das heißt, es hat diese Visual Novel-Elemente. Das heißt, du siehst auf der linken Seite Charaktere, auf der rechten Seite Charaktere. Unten siehst du die Dialogbox und teilweise sind die Dialoge auch vertont. Und ansonsten, wenn du Gameplay hast, ist es dieses Street Fighter-Gameplay. Soweit wie ich es gespielt habe, ist die Story einigermaßen interessant. Also ich habe auch den Anime gesehen, bevor ich das Spiel gespielt habe, Blaze Blue Alter Memory. Der war interessant vom Grundkonzept, das hatte auch so ein bisschen was mit Zeitreisen zu tun. Ich mag ja Zeitreise an sich ziemlich, weil man viel daraus machen kann. Der Anime hat das Ganze nur sehr komisch erzählt, sehr wirrwarr. Man hat nicht wirklich verstanden, was abgeht. Das Spiel macht das natürlich besser, weil das Spiel viel mehr Zeit hat und weil Blaze Blue auch mehrere Teile zusammenfassen musste, also der Anime. Bis jetzt interessante Charaktere, ist halt ein Beat'em'up, aber hat sehr viele Kombo-Möglichkeiten, was ja immer wichtig ist bei einem Beat'em'up. Also derzeit macht es mir Spaß. Wer gerne Visual Novel, also Spiele in Richtung Visual Novel spielt, dem kann ich es empfehlen.
Hört sich gut an. So, das war's dann mit dieser E3-Wir schauen eigentlich ganz gerne Animes und Serien und Filme. Episode. wir hoffen, sie hat euch gefallen. Sorry, dass 4 Wochen Pause waren. Ehrlich gesagt wissen wir noch nicht ganz, ob wir eine Sommerpause machen oder ob wir in 2 Wochen wieder da sind. Erwartet uns mal in 2 Wochen. Wenn nicht, Aktuelles erfahrt ihr auf unserer Facebook-Seite facebook.com/pixelstammtisch oder auf Twitter einfach mal nach pixelstammtisch suchen, da werdet ihr uns auch finden. Wir würden uns sehr über eure Unterstützung freuen auf patreon.com/pixelstammtisch und wir hören uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt Pixelstammtisch. Bis dahin und ciao.
Ciao.